Ja, hallo, guten Abend an Lars und Stefan. Und eigentlich wäre die Ostseeküste richtiger in dem Fall.
Okay, und unser Stefan ist auch wieder mit dabei. Guten Abend, Stefan.
Guten Abend, ihr zwei.
So, Richard, magst du dich den Zuhörern einmal vorstellen?
Gerne. Ihr habt es ja schon gesagt, ich bin Richard Kleinmöchter, bin der Betreiber, der Inhaber, der Verantwortliche für den YouTube-Kanal Steinküste. Ja, ich kann mir auch mal sagen, wie alt ich bin. Bisher war das immer ein Geheimnis. Jetzt werde ich es hier mal verraten. Ich bin 33 Jahre geworden und habe ganz viel Freude mit dem Baustein und die Freude teile ich gerne auf YouTube.
Sag mal, wie bist du eigentlich zu alternativen Klemmbausteinen gekommen?
Das ist ein sehr interessanter Weg tatsächlich. Ich habe mit dem Marktführer angefangen, also mit Lego klassisch damals wieder gestartet und bin tatsächlich durch YouTube in dem Bereich reingerutscht. Da habe ich dann gesehen, dass es Alternativen gibt. Da dachte mir, das ist sehr interessant. Das guckst du dir mal an. Und so bin ich auf diesen Weg gestoßen. Es war eine ganz spannende Geschichte damals zu Beginn von YouTube. Da gibt es so ein paar Sachen, die, glaube ich, noch kaum einer weiß oder keiner mehr weiß. Und der Anfang war da recht interessant und auch holprig tatsächlich.
Okay. Wie kam es eigentlich zu deinem Kanalnamen?
Das war purer Zufall. Also ich sitze ja hier oben direkt an der Küste. Wenn ich aus der Haustür gehe, 5 Minuten mit dem Auto fahre, bin ich direkt an der Ostsee. Und deswegen war Küste natürlich naheliegend. Und da ich ja was mit Klemmbaustein zu tun habe, wollte ich da irgendwie Steine mit reinbringen. Und natürlich gibt's die Steilküsten, die sind so bekannt, denke ich. Und so habe ich einfach aus der Steilküste die Steinküste gemacht. Im Prinzip einfach der Wohnort und ein kleines Wortspiel.
Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Also ich persönlich musste wirklich, wenn ich irgendwelche mir Gedanken zu dem Thema oder zu dem Gast heute gemacht habe, ich bin immer bei Steineküste. Habe im YouTuber Steineküste eingegeben. Ah, nee, das ist wirklich die Steinküste, ne?
Ja, und ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich woanders auf anderen Channels das mal höre. Ich werde hier unten auch mal angesprochen. Da wird gerne mal Steineküste gesagt. Auch in den Kommentaren stand es bei mir zu Anfang auch oft drin. In meinen Kommentaren ist es mittlerweile verschwunden, aber ich weiß nicht, scheinbar ist das naheliegend, Steineküste zu sagen, anstatt Steinküste, aber ja, mein Gott, das ist jetzt kein Weltuntergang und die meisten merken es noch und dann wird es korrigiert im Nachhinein.
Das ist und man findet dich trotzdem.
Ja, das stimmt.
Sag mal, wie lange gibt es deinen Kanal und vor allen Dingen, wie entstand dieser?
Ja, und das ist interessant tatsächlich. Den Kanal gibt's eigentlich schon seit Frühjahr 2019. Und den habe ich eigentlich gemacht, weil ich es kaum glauben konnte, dass es Menschen gibt, die über Bausteine Videos drehen. Das habe ich selbst durch Zufall entdeckt, als ich mich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt habe. Und irgendwie dachte ich mir, ja, mein Gott, das kannst du auch. Ich habe auch was zu sagen. Und dann wollte ich halt was dazu sagen. Und damals war das so gewesen, ich sag damals, 2019, war das so gewesen, dass es sehr viele Lego-YouTuber gab oder halt sehr viele, Mehrheit war halt Lego.
Genau.
Und da gab es wenige, die Alternative vorgestellt haben. Und damit habe ich eigentlich angefangen. Ich habe mein erstes Video war noch Lego und irgendwann habe ich dann zu Bluebricks geschwenkt tatsächlich, hatte dann aber tatsächlich Technikprobleme, konnte das nicht so richtig schneiden, wie ich wollte und habe dann nach kurzer Zeit wieder aufgehört, bis ich so richtig mit YouTube wieder 2020 gestartet habe und seitdem bin ich kontinuierlich dabei und bin da dran.
Was ich persönlich ganz lustig finde, ist, wir hatten ja nur mehrere Leute schon zu Gast und es scheint irgendwie das Jahr 2019 eine richtig magische Zahl zu sein, weil 2019 so viele einen YouTube-Kanal gestartet haben, da musste ich echt schon schmunzeln bei deiner Antwort.
Ja, interessant. Also bei mir war es so, ich kann den Namen jetzt gerne mal aussprechen, ist ja völlig egal. Ich bin durch den unser allbekannten Helden der Steine darauf gestoßen. Ich habe mich bei ihm über Lego-Sets informiert, weil ich einfach wissen wollte, was ist gut, was ist nicht gut. Und bei dem habe ich es halt gesehen. Und scheinbar hat er zu dieser Zeit so einen kleinen Kick gehabt, einen Push gehabt, wodurch er vorgeschlagen wurde in der YouTube-Welt. Und ich denke, deswegen haben viele damit auch gestartet. Kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall.
Naja, ich sag mal, so richtig bekannt ist er durch seine ersten Videos gewesen. Aber ich glaube, so einen richtigen Kick und Start hat er bekommen, wo er das nette Problem mit der netten Firma Lego bekommen hat, ne?
Ja, da hat Lego schon so ein bisschen unterstützend gewirkt, würde ich mal sagen.
Kann man so sehen, ja.
Ja, aber die Szene kannte ihn, denke ich, auch schon wesentlich früher und die Fanszene. Und er war, ich kann mir das, wie gesagt, sehr gut vorstellen, für mich auf jeden Fall eine Inspiration dahingehend.
Daraufhin hast du ja schon einige Sets in der Hinsicht gebaut, ne?
Ja, also ich habe sehr, sehr viele Sets seitdem gebaut. Ich habe keine Ahnung, wie viele es sind. Ich habe hier kaum noch Platz in meinem kleinen Studio. Vieles ist auch schon wieder auseinandergebaut, mittlerweile in Kisten verstaut. Ich kann es wirklich nicht mehr erzählen, aber es hat nie aufgehört, Spaß zu machen.
Ja, das ist ja die Hauptsache daran. Der Spaß an der Sache ist ja das Ganze, was es lebenswert macht im Endeffekt oder liebenswert macht, ne?
Ja, und das ist auch der Sinn des Ganzen gewesen. Einfach ein Ausgleich zum Alltag, zum Stress im Berufsleben, ein bisschen Steine klemmen.
Nach welchen Kriterien suchst du die Sets denn aus?
Nach Gefallen, Bauchgefühl und Neugier. Am Anfang war es vor allem Neugier in Bezug auf alternative Hersteller. Da gab es ja ganz viele tolle Sachen, die so rausgekommen sind. Da wollte ich einfach mal schauen, was die so können. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass ich offensichtlich ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein habe, was das betrifft. Und ich war erschrocken, was es da wirklich für mangelnde Qualität am Markt gibt und was da so verkauft wurde. Das war noch zu den Zeiten, als man das nicht direkt Deutschland oder Europa beziehen konnte, sondern direkt aus Fernost. Und da war es vor allem die Neugier. Jetzt ist es tatsächlich, was gefällt mir optisch, welche Themen interessieren mich und wo, glaube ich, muss ich mal hingucken. Ich habe ja auch einen gewissen Serviceanspruch für meine Zuschauer und deswegen teste ich auch mittlerweile Sets, wo ich mir denke, das könnte für meine Zuschauer interessant sein.
Werden dir da hauptsächlich, sag ich mal, die Sets gestellt oder ist das alles privat organisiert?
Interessante Frage. Also ich glaube, bisher 3 oder 4 Sets gestellt bekommen. Alles andere habe ich mir selbst gekauft von meinem privaten Geld, von meinem selbstverdienten Geld. Zum einen ist es für mich sehr wichtig, das selbst zu kaufen, weil ich habe dann natürlich ein besseres Gefühl zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn ich mein eigenes Geld dafür ausgebe, glaube ich schon, dass ich es besser einschätzen kann, ob der Preis jetzt der ganzen Geschichte angemessen ist oder ob das einfach überzogen ist oder so. Ich habe schon hier und da Sets gestellt bekommen und da fiel es mir tatsächlich schwer, möglichst neutral zu bleiben, weil ich natürlich dem Schenkenden nicht auf die Füße treten wollte. Das habe ich schon gemerkt und bin deswegen sehr froh, dass ich mir die meisten Sachen selbst leisten kann, das auch so mache aktuell und möchte auch großteils darauf verzichten, irgendwelche Kooperationen einzugehen. Da habe ich aktuell auch nahezu eigentlich keine zu laufen.
Ja, ich glaube, man muss da auch erstmal so reinwachsen in so einer Geschichte. Ich meine, wie du schon sagtest, man möchte dem, der das Set zur Verfügung stellt, ja nicht auf die Beine treten oder auf die Füße treten, ne? Wir haben das ja im Blog, erleben das eigentlich auch immer wieder täglich, wenn wir durch Partner irgendwelche Sets bekommen. Aber ich kann dir da sagen, Richard, irgendwann wächst man da so mit rein und beurteilt dann einfach nur noch so nach Qualität, nach Klemmkraft, nach Farbtreue und in der Tat ist es so, dass es einigen Redakteuren von uns auch am Anfang ziemlich schwer gefallen ist, zumal auch ganz viele Redakteure bei uns im privaten Bereich auch ganz viele Sets sich kaufen und diese klemmen und dann nebenbei einfach für einen Blog ein Review machen. Aber man muss sich wirklich schon überlegen manchmal, wie stelle ich das an? Ich möchte ja eigentlich in dem Sinne gute Werbung machen, weil ich habe das Set ja nun mal kostenlos zur Verfügung gestellt, aber man muss sich, glaube ich, in der Zeit irgendwann umentscheiden und sagen, okay, ich bin der Tester und ich werde eigentlich dafür nicht bezahlt, dass ich ein Set bekomme, sondern ich möchte dieses Set beurteilen. Und ich glaube, das vergessen auch immer ganz viele und auch die Leute, die Sets tatsächlich nachher zur Verfügung stellen. Die haben natürlich auch eine Erwartungshaltung, das ist ganz klar. Aber wir sollen oder dürfen alle nicht vergessen, wir sind die Tester, wir testen es auf Herz, Nieren und Lunge. Und wenn da es nun mal Sachen gibt, die da überhaupt nicht gehen, sei es zerkratzte Fliesen, Fehlteile, Fehlgüsse. Ja, es ist natürlich immer so ein Hang, so wie stelle ich es an, wie mache ich das? Wir hatten natürlich auch einige Hersteller, wo wir ein Set tatsächlich vorgestellt haben und die damit nicht so zufrieden waren. Aber man kann halt das halt nicht jedem recht machen, ne?
Ja, das ist so. Also jedem recht machen funktioniert sowieso nicht. Das ist sehr interessant, wie du das gerade beschrieben hast. Das Gefühl kenne ich dann natürlich zu gut. Ob ich da reinkomme, weiß ich nicht. Vielleicht wird es die Zeit irgendwann zeigen. Ich werde jetzt aber nicht massiv bestrebt darauf sein, da wirklich irgendwie Kooperation einzugehen. Ich glaube, das ist auch nicht entscheidend. Solange ich mir die Sachen jetzt hier noch leisten kann und dank meiner mittlerweile relativ vernünftigen Abonnentenzahl kann ich das zum Glück. Und deswegen, für mich ist es ein besseres Gefühl, wenn ich da möglichst neutral rangehe und ich glaube, es ist auch glaubwürdiger. Denn tatsächlich ist das schwierig zu vermitteln. Auf jeden Fall habe ich es dann in Kommentaren zu sehen. Na gut, jetzt hast du es bekommen. Ist ja klar, dass du darüber jetzt besser sprichst. Das ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und wenn die Glaubwürdigkeit irgendwann zu Bruch geht, wäre das nicht so gut, habe ich das Gefühl.
Ja, es wäre ja auch in dem Sinne für dich jetzt gerade, man muss ja auch objektiv einmal bleiben. Das ist genauso wie wir dann halt objektiv bleiben müssen. Was heißt müssen oder sollten möglichst sein? Klar, es ist schon schwierig, wie du sagst, wenn man ein Set gestellt bekommt, da wirklich objektiv zu sein. Ja, aber es gibt dann halt, wo man richtige Schwächen hat, muss man halt auch den Finger in die Wunde legen und sagen, hey, es soll ja auch helfen zu verbessern, ne? Und nicht nur alles schlecht zu machen. Ne?
Auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr guter Stichpunkt. Ich bin ein Riesenfreund davon, Kritik zu äußern, damit sich eben jemand verbessern kann. Und ich kann es jetzt einfach mal zum Thema machen. Ich bin in letzter Zeit sehr kritisch, was den Marktführer angeht in den Klemmbausteinbereich. Bekomme da viel guten Zuspruch, aber auch viel negativen Zuspruch. Und ich sage selbst aber immer, dass ich eigentlich traurig über diese Entwicklung bin, die ich feststelle. Und die Kritik soll auch dazu dienen, dass eben auch Firmen sich vielleicht verändern. Ich glaube schon, so klein man auch ist, wenn genug Stimmen da sind, irgendwann kann sich da was ändern und verbessern, wenn einfach nur genug davon sprechen. Und ja, deswegen ist die Kritik immer wichtig, um eben auch einen Verbesserungsprozess zu erwirken. Das sehe ich genauso.
Ja, was da gerade jetzt mir so einfällt, ich verfolge deinen Kanal ja auch. Du hast letztes Mal den Loop Coaster relativ häufig, sage ich jetzt mal, zum Thema gemacht. Ich glaube, 3 Videos, wenn mich nicht alles täuscht, drüber gemacht. Da war ja der letzte Stand, dass du Fotos, Videos geschickt hast. Kam da jetzt schon irgendwas zurück oder wie ist da der Stand momentan?
Ja, ich habe dazu jetzt nichts mehr veröffentlicht, weil das interessant gelaufen ist. Also tatsächlich habe ich mit diesem Set riesen Probleme gehabt. Das war auch weder gestellt noch gekünstelt. Ich hatte wirklich diese Schwierigkeiten. Ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen aufgebaut gehabt und war da massiv enttäuscht, weil ich halt sehr viel Geld von meinem eigenen Geld ihnen dafür ausgegeben habe. Habe daraufhin eben Kontakt aufgebaut zum Kundenservice. Die waren super freundlich, wollten dazu auch mal Videos sehen und sich das mal anschauen. Interessanterweise habe ich auf diese Nachricht, auf diese Videos, die ich dann geschickt habe, nie eine Reaktion bekommen, nachdem die Videos so viral gegangen sind. Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich dann für mich entschieden, dieses Set wieder einzupacken und zurückzuschicken. Das Recht räumt die Firma ein Jahr ein und habe das zurückgeschickt. Und tatsächlich hatte ich da dann einen netten telefonischen Kontakt mit dem Kundenservice und da lief alles reibungslos und habe da dann tatsächlich eine Erstattung für die Unzufriedenheit bekommen am Ende des Tages. Also das hat funktioniert. Von daher war da ja offensichtlich der Wille da, etwas wieder gut zu machen. So habe ich es einfach mal interpretiert.
Ja, wobei ich auch denke, wenn man so ein bisschen geguckt hat, du warst ja nicht der Einzige, der da Probleme hatte, ne? Da sind ja auch andere gewesen.
Ja, das ist tatsächlich richtig. Ich weiß halt nicht, was bei den anderen jetzt rauskommt, ob sich da jemand mit Lego hier eben auseinandergesetzt hat. Wie da intern mit der Firma mit umgegangen wird, das weiß ich nicht. Ich kann dazu eigentlich nicht viel mehr sagen, außer dass ich es gebaut habe, sehr enttäuscht war, es eingepackt habe, es zurückgehen lassen habe, das erste Mal überhaupt tatsächlich, dass ich was zurückgeschickt habe dort. Und das hat dann für mich am Ende des Tages funktioniert und ich war dann mit dem Kundenservice zufrieden. Leider scheint das ein Set zu sein, was Schwierigkeiten verursacht hier und da.
Hast du tatsächlich das Set zurückgeschickt, weil du mehr den Preis im Kopf hattest und gesagt hast, das geht einfach bei diesem Preis überhaupt nicht? Oder was hat dich dann schlussendlich bewogen?
Ja, natürlich. Also ganz klar, wir müssen uns das mal vorstellen. Es sind 400 Euro gewesen.
Ja.
400 Euro für ABS-Kunststoff.
Genau.
Das ist unheimlich viel Geld. Und dann erwarte ich, dass so ein Produkt einfach perfekt funktioniert. Und zwar immer. In meinen Augen darf ich das erwarten. Und deswegen habe ich es zurückgeschickt. Hätte dieses Ding jetzt 150 Euro gekostet, hätte ich gesagt, okay, komm, verdammt ärgerlich, aber ich kann es ja vielleicht modifizieren. Aber das war so eine Grenze für mich im Kopf, wo ich sagte, nee, das funktioniert nicht.
Ja, es ist ja nicht Sinn der Sache, dass du es modifizieren musst. Ne? Also im Endeffekt, wie du schon sagst, muss man für das Geld schon erwarten können, dass da zumindest ein paar Testläufe gelaufen sind, mit einem vernünftig vor allen Dingen.
Ja, auf jeden Fall. Und der Wille war da. Ich habe viel versucht, ich habe viel modifiziert, ich habe mir Feedback angehört in den Kommentaren, was ich besser machen kann, habe da viel rumprobiert und am Ende hat es eben einfach trotzdem nicht funktioniert.
Ja, das war einiges Amüsantes in Anführungszeichen zu lesen.
Ne? Ja, ja, nicht nur zu lesen. Ich fand die Videos toll. Also wir verfolgen dich ja auch. Ja, aber so ist das manchmal. Ne? Also irgendwann sagt man zu sich selber da so, okay, jetzt reicht's. Danke, es war eine tolle Idee, aber wenn da so viele Probleme sind, dann soll es einfach nicht sein. Ne?
Ja, so ist es. Und am Ende kann sowas auch einer Firma vielleicht helfen, sich in Zukunft zu verbessern. Das ist so mein kleiner, naiver Glaube vielleicht.
Weiß ich nicht. Einfach mal, ne?
Ja, das würde jeder denken, glaube ich.
Das wäre der bestmögliche Fall, ja.
Ja. Was mir auch noch persönlich in letzter Zeit aufgefallen ist, du machst sehr viel mit dem Thema Marketing bei Lego. Wie kamst du jetzt auf die Schiene, sag ich mal, oder wie kamst du jetzt dazu?
Das hat auch mit dem Loop Coaster angefangen. Ich habe mir dieses Produkt auf der Homepage einfach mal dann irgendwann angeschaut. Ich hatte den gar nicht auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Ich habe so mitgekriegt, ja, darüber wird berichtet, da kommt so ein Loop Coaster, okay, interessant, eine Achterbahn, ja, nett. Und wollte mich dann einfach mal irgendwann selbst informieren, weil ich habe ja schließlich einen Bausteinkanal, also wäre es ja nicht schlecht, wenn ich darüber auch ein paar Infos habe. Und gucke dann immer zuerst auf der Herstellerseite nach, bevor ich irgendwelche anderen Kommentare oder Informationen lese. Und da standen halt so Texte drin, wo ich dachte, das ist doch wirklich? Hat das jemand wirklich geschrieben und meint das ernst? Und das fand ich super lustig und dachte mir, das muss ich doch mal mit der Welt teilen, vielleicht finden das auch noch andere lustig und dann haben wir doch alle was ein bisschen zum Lachen und so, ne? Tatsächlich ist das der einzige Grund und ich bin vom Beruf grob gesagt Kaufmann, mein Leben lang schon und ich habe da auch mit Marketing und Werbung tagtäglich zu tun und deswegen interessiert mich das natürlich tendenziell schon und ich war doch entsetzt, lustig entsetzt, was da so steht.
Das ist bei manchen Sachen, wo du so sagst, schon wirklich nicht eklatant, aber wahrscheinlich bei meisten nur Copy-Paste und auf Wiedersehen. Ne? Also da wird nicht wirklich nochmal drüber geguckt. Ne?
Ich glaube nicht mal, Copy and Paste wahrscheinlich schon, aber das ist in meinen Augen einfach übersetzt aus englischer Sprache hier und da. Und dann kommen eben einfach Wörter zustande, die oder Sätze, die im Deutschen nicht so wirklich Sinn ergeben, aber auch ganz kreative Ideen stecken da mit drin, wo ich das Gefühl habe, dass sich jemand wirklich Gedanken machen musste, um eine gewisse Wortanzahl zustande zu bringen. Und das wird halt schwierig bei gewissen Produkten. Und dann kommt da eben sowas bei raus. Und derjenige hat das Set vielleicht niemals vorher gesehen.
Ja, okay. Hast ein kleines Beispiel für uns?
Das beste Beispiel, was ich gerade im Kopf habe, ist die weiße Bauplatte, von der ich jetzt vor kurzem erst ein Video hochgeladen habe.
Okay. Hallo. Ich weiß schon.
Darauf hat mich tatsächlich ein Zuschauer aufmerksam gemacht. Wenn da steht, groß, besser, strahlend weiß, Ausrufezeichen, dann ist einfach vorbei. Dann muss ich das einfach auseinandernehmen und mir genau anschauen, was da bitte los ist.
Wenn man jetzt das Ganze, lass mal den Loopcoaster jetzt außen vor. Wo hat sich Lego in deiner Sicht her in letzter Zeit verschlechtert? Und wo sind sie noch den Alternativen gegenüber doch noch voraus? Weil ich sehe es ja so, es ist ja jetzt nicht so, Lego ist ja von Grund auf nicht schlecht. Ne? Nur halt, es sind teilweise, was gerade man bei dir sieht, auch beim Helden, eklatante Schwächen, wo man sagt, ey, hurra, ne? So geht's nicht weiter. Ne?
Genau, und das eine sehr, sehr gute Frage. Mit dieser Frage beschäftige ich mich gerade aktuell intensiv. Dazu wird auch ein Video online kommen, und zwar am 11.9. Entweder, dann ist es wahrscheinlich schon online gegangen, wenn wir das hier hören.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Ich habe ja den Leuchtturm gebaut und vorgestellt und hatte da die gleichen Erkenntnisse wie im bisherigen Sets bei Lego, dass die Qualität da abfällt. Hab mir dann gedacht, Mensch, guck doch mal in dein Regal, in deinem Archiv. Du hast doch bestimmt noch ältere Sets dort zu stehen. Und ich habe jetzt ein Set aufgebaut von 2018 oder 19, ich weiß nicht mehr genau, welches ich noch im Regal original verpackt zu stehen hatte. Um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was hat sich denn wirklich verschlechtert? Warum haben wir alle das Gefühl, oder warum haben viele mittlerweile das Gefühl, dass die Qualität hier nachlässt? Woran liegt's genau? Ich wollte das mal möglichst objektiv für mich einschätzen können, um da wirklich aussagefähig zu sein. Und so war es jetzt, dass ich den Leuchtturm gebaut habe, parallel dieses andere Set gebaut habe und immer wieder geswitcht habe, um ein Gefühl für die Steine zu kriegen und wo ich jetzt die Unterschiede erkenne. Und es ist so, dass die Oberflächenqualität für mich nach meinem Empfinden sehr stark nachgelassen hat. Also zerkratzte Fliesen, das hatte ich dir vorhin irgendwie schon mal gesagt. Das fällt sehr stark auf in meinen Augen.
Hm. Ich habe da so braune zerkratzte Fliesen bei dir gesehen im Community-Tab, glaube ich.
Ja, wenn das ein aktuelles Post war, dann war das aber nicht Lego. Mhm. Das ist ein anderer Hersteller und das ist, das Video wird dann ganz bald auch kommen.
Okay.
Auf jeden Fall, die Oberflächenqualität ist massiv schlechter geworden. Die Klemmkraft hat sich tatsächlich auch verschlechtert. Die war 2018, 19 stärker. Das ist mein Empfinden. Ich kann es nicht messen. Das ist ein bisschen schwierig. Und die Bauschritte haben sich verändert. Also gefühlt ist irgendwie alles so ein bisschen zurückgeschraubt worden. Ich glaube, es hat mit Kostenoptimierung zu tun. Das ist aber nur so ein Verdacht. Und das sind alles Punkte, wo die Alternativenhersteller aktuell in meinen Augen wirklich aufholen. Die sind nicht auf dem Niveau von Lego. Ich bin immer noch der Meinung, das habe ich auch in einem Video vor gar nicht so langer Zeit gesagt, dass Lego immer noch die beste Qualität am Markt hat. Aber sie fällt eben und der Preis steigt gleichzeitig. Und das ist in meinen Augen ein Problem. Und ich glaube, deswegen sind wir heute auch so kritisch, kritischer als wir es noch vor 3-4 Jahren gewesen sind. Der Preis passt einfach nicht mehr zur Qualität.
Ja, wo du vor allen Dingen den Preis sagst, ne? Wir haben ja jetzt im September schon wieder eine Preiserhöhung, ne? Also die zweite, glaube ich, dieses Jahr schon.
Genau, das ist die zweite Preiserhöhung und das gab es bei Lego ja so auch noch nicht, jedenfalls nicht, soweit ich mich zurückerinnern kann. Und da stelle ich mir halt auch die Frage, zunächst einmal kaufmännisch, wie kann sowas passieren? Vor allem bei Sets, die ich gerade auf den Markt bringe, wieso muss ich die schon im Preis erhöhen? Was habe ich da kalkulatorisch falsch gemacht? Dann kommt natürlich die Frage auf, ist es wirklich eine Entscheidung, weil die Kosten so hoch geworden sind? Oder sage ich jetzt einfach kaufmännisch in dem Sinne? Ja komm, ich erhöhe das einfach mal mit, weil wir erhöhen alles andere, dann geht das ja auch noch. Und das Gefühl kommt in der Szene ja auch immer mehr durch, dass Lego das auch hier und da ausnutzen könnte, dass gerade Preise erhöht werden, dass der allgemeine Trend ja ist, alles wird teurer, also machen wir das auch. Ich finde das sehr uncharmant. Und dann sollte wenigstens der Punkt Qualität, der immer das Wichtigste in meinen Augen bei Lego war, erhalten bleiben und nicht schlechter werden.
Ja, also auf jeden Fall. Und wo wir gerade beim Thema Preiserhöhung sind, du hast schon recht, in der Community, ja, man hört da so ein leichtes Hüsteln, einmal ist, oh, nicht schon wieder. Und wie viel soll ich denn noch nachher in die Tasche greifen? Aber ich glaube, so ein bisschen ruhig ist es noch geworden. Ich denke mal, wenn das erste Mal, vielleicht schon im nächsten Jahr, sie anfangen an dem Preis, an der Preisschraube zu drehen bei dem Thema Minifiguren, da bin ich mal gespannt, was wir da dann für Reaktion bekommen.
Ja, die Minifiguren sind hier noch konstant tatsächlich. Ne? Wir haben so eine Minifigur in der Serie für 3,99.
Mhm, genau.
Ist ja alles soweit entspannt. Ich bin jetzt der Meinung, in den USA, glaube ich, sind die schon bei 4,99 $. Das, wenn man jetzt sich den Wechselkurs und den Euro anschaut, ist es eigentlich naheliegend, dass der Preis da auch steigen wird.
Mhm.
Aber am Ende wird es das auch nicht mit einem Schlag verschlechtern oder verschlimmern, die Stimmung in der Community. Das ist einfach ein weiterer Tropfen, der das Fass füllt. Und irgendwann läuft es dann halt einfach über. Und ich glaube, dass der Tag kommen wird. Die Strategie gerade ist natürlich clever, neue Märkte zu erschließen, neue Kundenkreise zu erschließen, um weiter Umsatz zu generieren. Das ist so ein typisches Verhalten in der Wirtschaft, wenn andere Segmente wegbrechen. Aber irgendwann ist das halt ausgereizt. Und wenn dann keine neuen Kundensegmente generiert werden können, dann werden sie mit dem Thema Preis ein Problem kriegen.
Ja, das denke ich auch. Wer deinen Kanal regelmäßig verfolgt, wird feststellen, dass du viele Sets im hochpreisigen Sinne vorstellst. Sind für dich kleinere Sets generell interessant?
Das ist eigentlich der Grund, den ich im Eingang schon mal sagte. Ich bin neugierig auf die großen Sets, was da so konstruktiv gebaut und gebastelt wurde.
Hm.
Und kleinere Sets baue ich auch gerne, aber ich merke auch, dass das Interesse der Zuschauer bei kleineren Sets auch weniger ist tatsächlich, weil die kann sich ja jeder auch mal eben so selbst kaufen, sage ich mal. Größere Sets möchte sich einfach nicht jeder leisten und die schaut man sich dann gerne an. Das geht mir ja genauso. Ich kaufe mir auch nicht alle hochpreisigen Sets. Da freue ich mich, wenn YouTuber die vorstellen, ich kann mal die da anschauen und kann dann besser entscheiden, ob ich es vielleicht selbst kaufe oder eben nicht. Es ist ganz groß die Neugier auf diese tollen Highlight-Sets, die es da so gibt, die da so vorgestellt werden. Aber tatsächlich auch, ich möchte ja das bieten, was meine Zuschauer sehen möchten. Und wenn ich merke, die möchten eben das sehen, dann versuche ich das natürlich auch zu bieten und zu liefern.
Du hattest mal, glaube ich, in einem Video über ein eventuelles Merchandising nachgedacht. Kannst du darüber mehr berichten im Moment?
Ja, kann ich. Das ist auch noch in Arbeit. Ich arbeite gerade aktuell mit einer Firma zusammen, die für mich ein Designkonzept entwickelt, ein neues Logo entwickelt. Das sage ich jetzt hier exklusiv, das habe ich noch nicht erwähnt tatsächlich. Das ist so in den letzten Zügen jetzt, das hat sich ein bisschen hingezogen alles, war tatsächlich komplizierter, als wir eingangs dachten. Ist jetzt in den Endstadium angekommen. Ich bekomme jetzt bald die ersten Prototypen zum Beispiel zugeschickt und dann werde ich das auch öffentlich machen und dann wird das auch ausgerollt. Und da ist tatsächlich einiges in Planung, wie eben T-Shirts, Caps, Hoodies zu Beginn, aber auch noch ein paar andere Sachen, über die ich noch nicht sprechen möchte und das wird eine spannende Geschichte und ich bin ja, selbst auch sehr gespannt, ob und wie das dann in der Community bei meinen Zuschauern ankommen wird.
Also, wir dürfen gespannt sein.
Ja, das auf jeden Fall.
Kannst du mal erläutern, wie du dich auf ein Video zum Beispiel vorbereitest, zum Beispiel, oder beziehungsweise wie so ein Ablauf funktioniert?
Jetzt wird's interessant. Ich bin, glaube ich, der größte Chaot in der YouTube-Welt. So möchte ich mich selbst bezeichnen.
Okay.
Ich habe nie ein Skript, ich bereite mich nie auf ein Video großartig vor. Ich kaufe ein Set, von dem ich glaube, das ist für mich interessant, das ist für meine Zuschauer interessant und dann baue ich es einfach. Und beim Bauen entwickelt sich so das Video in meinem Kopf. Dann baue ich das auf, baue was zusammen, merke Sachen, die gut sind, die nicht gut sind, mache mir da so ein paar Notizen dazu, schreibe mir die auf, um die dann im Video möglichst genau erzählen zu können. Am Ende des Tages ist es dann so, ich drücke auf Aufnahme und erzähle irgendwas ganz anderes, was ich mir nicht aufgeschrieben habe.
Das kenne ich irgendwoher. Ich glaube, das haben wir auch schon oft gemacht, du.
Ja, also da gibt's kein Schema F, gar nicht. Ich habe ein Setting, na klar, was ich fertig aufgebaut habe und sonst geht's einfach spontan drauf los. Da ist auch nichts geskriptet. Das ist manchmal gut, manchmal wird's mir zum Verhängnis, weil ich mich dann auch hier und da widerspreche. Das merke ich im Nachhinein beim Schneiden dann auch, aber ja, das ist manchmal halt dann einfach so bei mir.
Ja, spontan ist einfach, glaube ich, glaubwürdiger, menschlicher, hört und sieht sich nicht so gekünstelt an, würde ich sagen. Gehst du eigentlich auf Wünsche aus der Community ein, was Set-Reviews betrifft?
Selten. Denn es ist so ein Phänomen bei YouTube, was ich für mich feststelle. Was die Community gerne sehen möchte, wird nicht angeklickt. Und was sie nicht sehen möchten, das wird geschaut. Es ist extrem seltsam. Wenn ich frage, welches Produkt soll ich vorstellen, habe ich ja mal gemacht hier und da auch in Umfragen oder in die Kommentare wurde mal geschrieben, das, dann zeige ich das und dann guckt sie es keiner an. Es ist seltsam, okay. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich weiß es vielleicht doch, die YouTube-Kommentare zum Beispiel sind ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt von den wirklichen Zuschauern. Da schreibt ja nur ein Bruchteil. Und es ist natürlich klar, dass dann, wenn da ein paar Kommentare kommen, diese nicht die gesamte Zuschauerschaft abbilden können. Ich glaube, daran wird es liegen. Es ist daher schwierig, auf einzelne Setwünsche einzugehen. Wenn ich einen massiven Wunschdruck spüre, dann mache ich das schon mal, sehr selten, aber es macht tatsächlich nicht so viel Sinn, weil ich muss mich auch dafür interessieren und das ist dann nicht immer der Fall.
Das heißt also, du baust auch wirklich nur und stellst nur Sets vor, die dir auch selber gefallen.
Ja, also nicht nur, wie gesagt, es gab schon mal kleinere Ausnahmen, wo ich das mal anders gemacht habe, aber im Großen und Ganzen tatsächlich ja, Sets, die mich persönlich interessieren, stelle ich auch vor.
Doch, ist ja klar, es soll ja auch Spaß machen, ne?
Ja, und vor allem ist es ja auch mein Geld, was ich ausgebe, ne?
Genau.
Du hast auch mal am Anfang der Videofrage mich jetzt bitte nicht, welches in letzter Zeit oder ein oder zwei könnte ich mich entsinnen, wo du am Anfang dir noch immer gesagt hast, hey, und an die, die das und das in die Kommentare geschrieben haben, so und so, ne? Also es schien auch so, oder so hatte ich den Eindruck zumindest, dass da auch Kommentare kamen, die vielleicht weit unter die Gürtellinie gingen.
Ja, das habe ich oft gehabt, ja. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr kritisch, weil ich einen hohen Qualitätsanspruch habe. Und das scheint einigen Menschen nicht zu gefallen. Und gerade wenn ich Produkte dann negativ bewerte, die dieser Person vielleicht sehr gut gefallen, habe ich da Kommentare gehabt, die wirklich zu weit gegangen sind, die einfach plumpe Beleidigungen waren oder auch sinnfreie Kommentare, wo es gar keinen Sinn machte, zu diskutieren oder darauf einzugehen. Und sowas möchte ich einfach nicht haben, muss ich nicht haben, weil das artete in Streitereien unter Kommentatoren aus. Man muss sich da wieder gucken, dass da keine Beleidigungen aufkommen. Das ist schon grenzwertig. Aber das ist ja kein Phänomen, was nur bei mir passiert. Das gibt's ja im Social Media mehr als genug leider.
Oh ja, oh ja.
Da würde ich einfach ganz klar ein Statement geben, dass ich das nicht dulde, dass ich das konsequent löschen, entfernen werde und diese User auch konsequent blockieren werde. Und seitdem ich das gemacht habe in dem Video und das auch konsequent durchführe, ist das wesentlich weniger geworden und wesentlich besser geworden. Mittlerweile bin ich sehr, sehr zufrieden mit meiner Zuschauerschaft und mit den Kommentatoren, die da drunter sind. Es ist immer noch mal wieder ein Ausreißer mit dabei, aber das hält sich jetzt tatsächlich in Grenzen.
Ja, also wir merken das ja auch, ne, Stefan, bei uns im Blog und wenn wir sonst irgendwo auf welchen Kanal auch immer irgendwelche Kommentare. Also die schlechten Kommentare, die kommen immer sofort. Gute Kommentare gibt es eher selten. Aber ja, es ist, ich muss leider immer wieder sagen, wir sind eben doch nicht diese Kuschel-Community, wie immer gerne mitgeworben wird. Also wenn man sich mal eins überlegt, wir sind alles erwachsene Männer, gestandene Männer, die Beruf, ein Arbeitsleben und ein Hobby ausführen. Und Leute, wir reden hier über Klemmbausteine. Ja, wenn ich mir manche Kommentare so durchlese, also wir filtern ja auch eine Menge raus, also wir schalten auch nicht mehr alles frei, also manchmal, also wir regen uns dann intern so ein bisschen, was heißt, regen uns nicht auf, aber diskutieren und plaudern darüber, was da manchmal an Kommentaren reinkommt, also man fässt sich auch wirklich am Kopf, ne? Also da denkt man so, puh, Leute, viele versuchen sich auch hinter Internetprofilen zu verstecken und sagen, ah ja, ich kann schreiben, ich kann hier Hose runterlassen, einen auf großen Max machen, mich kennt ja sowieso keiner. Liebe Leute da draußen, das Internet ist nicht mehr so doof, wie es vorher war. Ne? Also wie gesagt, wir fassen uns regelmäßig fast täglich an den Kopf, was da manchmal reinkommt und was man so liest, sei es Facebook-Gruppen, sei es bei Instagram und bei YouTube. Ne? Also du kannst ja mittlerweile auch ein Lied singen. Also es ist schon, manchmal muss man echt schlucken. Ne?
Ja, das ist ja so, das Internet gibt halt jedem eine Stimme. Und die Stimme wird dann auch gerne genutzt. Und es ist auch, wie es im normalen Leben so ist, die Lauten werden zuerst gehört und zuerst gesehen. Und die alles gut und zufrieden sind, die schreiben in der Regel keine Kommentare, weil sie ja zufrieden sind, die haben ja nichts zu meckern. Und dann kommt es halt zustande, dass oft oder meistens manchmal mehr negative Kommentare zuerst da stehen, weil eben gerne gemeckert wird.
Ja, ich sag mal, negative Kritik in welcher Form auch immer mag ja angebracht sein, aber wenn das schon teilweise... So hatte ich den Eindruck, wenn man dich gehört hat, ich meine, wir erleben das auch, das geht schon in den persönlichen Bereich, wo man dann sagt, hey, du kennst mich noch gar nicht, was nimmst du dir raus, so über mich zu, sag ich jetzt mal, zu, ja, mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein.
Zu urteilen.
Zu urteilen, genau, so über mich zu urteilen.
Ja, natürlich. Also ich sag's ja auch eigentlich oft in meinen Videos, dass ich ein Freund davon bin, gerne zu diskutieren. Wenn andere Meinungen, Ansichten da sind, gerne zu diskutieren. Da lasse ich mich auch gerne bekehren oder probiere auch mal was aus, was mir empfohlen wird. Persönlich werden darf es natürlich nicht. Wie gesagt, das schmeiße ich raus. Zu Anfang hat mich das wirklich getroffen. Das kann ich schon so sagen, weil ich überrascht war, dass das so passiert ist. Okay, was habe ich dir getan? Aber mit der Zeit, das werdet ihr erkennen, wird das einfach anders und man kommt damit zurecht und wird abgebrüht, denkt sich ja mal wieder so einer und gesperrt und das war's. Und von daher, das werden wir, glaube ich, nicht ändern können, nur appellieren, das mache ich hier und da mal und dann wird sich zeigen, was passiert.
Ja, man braucht auf jeden Fall so ein dickes Fell, ne? Also wenn man das nicht hat, also es ist in der Tat so, ich bin auch eher so ein Gefühlsmensch, ja, seitdem ich so öffentliche Sachen mache, wie gerade der Blog zum Beispiel und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen und gestehen, ich nehme sowas auch gerne mal mit ins Bett und ein paar Tage und überlege und kriege da auch mal hier und da mal ein bisschen Bauchschmerzen und ja, aber das lege ich immer mehr ab. weil man, ja, das sollte, so nah sollte man das dann halt doch nicht an sich ranlassen. Aber wie du schon selber sagst, ne, man überlegt so, um Himmels Willen, A, was habe ich falsch gemacht? B, du kennst mich nicht? C, was ist dein Problem? Ne? Also, aber man merkt ganz, ganz oft, dass man mit diesen Menschen einfach, ja, nicht diskutieren kann. Ne? Das ist, viele können auch nicht differenzieren und, ja, das ist halt ziemlich schwierig. Aber wie du schon sagst, wenn es zu blöd wird, gibt es einen Klick, einen Block und das war's.
Ja, genau, weil, wie gesagt, diskutieren macht da wirklich in den seltensten Fällen Sinn. Was ich für mich immer noch mache, ich versuche aus der plumpen Kritik dann noch einen Inhalt rauszuziehen, was die Person vielleicht gemeint haben könnte, um mich dann schon zu verbessern, weil ich reflektiere mich natürlich selbst. Aber im Großen und Ganzen kann man da eigentlich, wie gesagt, nicht viel mehr machen, außer das einmal anzusprechen, klar zu machen, dass es so nicht funktioniert und das dann auch konsequent umzusetzen. Und dann wird's besser. So auf jeden Fall bei mir aktuell.
Ja, ich sag mal, jetzt so Trittbrettfahrer ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber wird's halt immer geben, da kannst du machen, was du willst. Und wenn, es bringt ja nichts, dich da jetzt gegen anzugehen, weil das dreht sich alles im Kreis und das endet im Nichts. Ne? Und deswegen ist es da halt auch wahrscheinlich das Beste, abzuhaken, Beste draus machen. Wer die Kritik so, sag's ich immer, wenn die Kritik einen jetzt berührt, dann okay, man kommt ins Grübeln oder geht die Kritik an einen vorbei, dann ist da auch nichts dran. Ne? Und im Zuge dessen wollte ich mal wieder auf deinen Kanal zurückkommen. Hast du noch einen Überblick darüber, wie viele Videos du bisher überhaupt schon gemacht hast?
Ja, jetzt habt ihr mich erwischt, ne? Es sind über 200 auf jeden Fall. Da müsste ich mal reinschauen, es könnten schon 260 oder 270, ich weiß es gar nicht. Ist für mich nicht so relevant. Ich lade 2 Videos die Woche hoch aktuell und ja, das werden halt kontinuierlich mehr.
Also das ist dein Turnus, so sagst du 2-mal die Woche und dann sieht man weiter.
Genau, also ich habe zu Beginn immer 3 Videos hochgeladen, das schaffe ich aber zeitlich einfach nicht, also nicht qualitativ, so wie ich es mir vorstelle. Habe jetzt vor einiger Zeit auf 2 reduziert und das passt so für mich. Das ist so ein steter Flow, der so bei YouTube läuft. Der Algorithmus mag das auch, wenn man da gleichmäßig Videos hochlädt und deswegen mache ich das auch so weiter, genau.
Der macht das auf jeden Fall sehr, ne? wenn man nach einem Algorithmus geht, ja, das ist schon, ich verstehe das.
Ja. Wenn man nicht nach dem Algorithmus geht, hat man bei YouTube leider ein Problem.
Vor allen Dingen ziemlich schnell, ne?
Ja, ziemlich schnell ein Problem. Dieses Jahr habe ich es, glaube ich, nicht gemacht oder Anfang des Jahres vielleicht. Da habe ich dann wirklich mal Urlaub gemacht, auch YouTube-Urlaub. Und die nächsten Videos, die ich danach hochgeladen habe, hatten locker ein Drittel weniger Aufrufe, als die davor gekommen sind. Also es ist schon ein kleiner, fieser Algorithmus, aber wenn man weiß, wie der funktioniert, ist der auch ziemlich cool, um ehrlich zu sein.
Also Stefan, da macht Richard einfach Urlaub. Also das haben wir doch alle nicht gedacht, dass Richard mal Urlaub macht, oder?
Nicht erkennbar, sagen wir es mal so.
Geht gar nicht. Richard, du darfst keinen Urlaub machen.
Ja, möchte ich auch gar nicht, weil es, wie gesagt, ja, Spaß macht, aber manchmal brauche auch ich das. Ne? Ich habe, wie gesagt, ja noch einen Vollzeitjob neben YouTube. Ich würde fast sagen nebenbei, aber eigentlich ist ja YouTube nebenbei. Und dann muss man sich auch mal Zeit für sich nehmen.
Ja, das ist auch wichtig. Also das steht auch jedem zu, sag ich mal. Ne? Oder es sollte zumindest so sein.
Also Stefan, bei uns ist das ja eigentlich auch fast. Ne? Manchmal denke ich, okay, ich habe nur 24 Stunden lang Podcast und Blog. Aber nee, tatsächlich, ich muss auch noch nebenbei arbeiten gehen, ja.
Ja, das bleibt scheinbar bei allen nicht aus, ne?
Wenn du jetzt eine Folge rauspicken könntest oder so, welche wären denn deine, auf die du stolz bist, sag ich mal, und welche wären denn deine, die du aus dem Fundus gern streichen würdest?
Ich fange mal mit der an, die ich gerne streichen würde und das sind gleich mehrere, aber ich lasse sie trotzdem online, weil es dazugehört. Das sind die ersten Videos, die ich hochgeladen habe. Die waren einfach furchtbar schlecht und stümperhaft. Ich hatte aber absolut kein Equipment, hatte auch keine finanziellen Mittel, um mir was zu kaufen. Ich habe Videos geschnitten, ich habe nicht mal Bilder gesehen, weil mein PC das nicht geschafft hat. Ich habe nur anhand der Tonspur das Video geschnitten. Das war ein Abenteuer. Und deswegen konnte ich auch nicht viel schneiden und die Videos waren wirklich furchtbar. Die Tonqualität war furchtbar, da war alles furchtbar, Beleuchtung gab es nicht. Ich hatte ein Fenster aufgemacht, damit Licht reinkommt. Also die würde ich tendenziell löschen, aber ich lasse sie ihm einfach stehen, weil die dazugehören. Und wo ich ja besonders stolz drauf bin, da fällt mir ehrlich gesagt kein besonderes Video ein. Ich bin stolz auf die Entwicklung, die ich in meinem Video selbst sehe für mich. Die Weiterentwicklung im Setting, in meinem Studio, in meiner Qualität der Videos. Dass ich mir jetzt so Sachen ausdenke, die jetzt andere noch nicht machen, wie mich auf die Werbetexte zu stürzen zum Beispiel. Also da kreativ zu sein und am Puls der Zeit irgendwie zu sein. Darauf bin ich insgesamt stolz. Ein spezielles Video wüsste ich jetzt nicht. Das erfolgreichste war das Rollercoaster-Video. Um das vielleicht mal so aufzufassen in der letzten Zeit. Knapp das Erfolgreichste nur, aber es war das Erfolgreichste. Wenn man das so sehen möchte, kann man darauf ja stolz sein.
Ja, also an die Zuhörer, damit ihr wisst, was wir meinen, schaut einfach mal bei Richard vorbei auf der Steinküste. Wir werden den Kanal auf jeden Fall in unserer Podcast-Beschreibung verlinken. Schaut euch da einfach das erste und das zweite und das dritte Video mal an und dann das von, ja sag ich mal heute, dann merkt ihr alle, dass es einen riesengroßen Qualitätsunterschied hat und ja, auf jeden Fall mehr als Berg nach oben, ne?
Ja, das will ich hoffen und so soll es auch sein, aber viel schlechter konnte es ja am Ende auch nicht werden, als das, was da am Anfang online gegangen ist.
Ja, ich vergleiche das einfach mal mit unserer ersten Podcast-Folge, die wir überhaupt gar nicht online gestellt haben, die haben wir gleich gelöscht. Also wir mussten uns da selber erstmal finden, Mikrofonsoftware, wir haben damals, glaube ich, was haben wir aufgenommen, was gab's da? Ich glaube über Skype oder so, das war mörderschlecht an Qualität. Aber gut, man übt sich alles so ein bisschen, ne? Du sag mal, ich habe gesehen, du hast die beleuchtete Waldhütte von Funwall gebaut. Hast du dir das Set selbst gekauft oder ist Funwall da auf dich zugekommen?
Ja, das ist eins von den Sets, die ich gestellt bekommen habe. Die Firma hat mich angeschrieben, ganz normal, ganz vernünftig. Das fand ich sehr nett und zuvorkommend. Das war nicht so plump und penetrant, wie es viele andere Firmen oder Händler machen. Die sind auf mich zugekommen und gesagt, hier, pass mal auf, das und das haben wir. Schau dir das mal an. Ich habe mich informiert, fand das Produkt interessant, fand es gut, dass es in Deutschland zu bestellen war. Das war für mich ein wichtiges Kriterium, dass es nicht aus irgendeiner China-Hütte bestellt wird von irgendwo, sondern wirklich für auch meine Zuschauer vernünftig bestellbar und kaufbar ist. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das in dem Fall zu machen.
Also ich selbst habe das hier auch stehen, habe das auch gebaut. Ich muss ganz ehrlich sagen, so von der Qualität her war ich nicht so ganz zufrieden. Also ich weiß nicht, ob ich wieder mal so dieses typische Lars-Set bekommen habe. Hat sich anscheinend auch schon in China rumgesprochen, dass Lars immer so Sets hat, wo immer irgendwo was mit ist. Bis jetzt war es immer nur Firma Lego. Ich fand's, wie gesagt, nicht so, also gut, man muss sich halt immer so umgewöhnen, ne? Also ich klemme in der Tat wirklich zu 80-90% Lego. Ziemlich gerne sogar, gebe dann auch mal 100er mehr aus. Wobei ich immer nicht verstehe, wenn ich denn schon mal 10, 20, 30 Euro mehr ausgebe beim 18-Plus-Set, liebe Lego-Leute, warum muss ich da im Himmels Willen immer Sticker dabei legen? Aber gut, das wird die Firma Lego für sich selbst entscheiden und wissen im stillen Kämmerlein, warum man das macht, warum man eine 1x1-Fliese bedruckt und die nächste Fliese bekleben muss. Aber gut, kommen wir zurück zur netten Hütte. Ich habe ja so mit erst gekämpft, ich habe erst überlegt, ja, mache ich mit Beleuchtung rein, mache ich nicht mit Beleuchtung rein? Naja, natürlich mache ich Beleuchtung rein. Habe tatsächlich so die Beleuchtungstechnik, die ja so ähnlich aussieht wie zwei Schallplatten. Die Technik an sich ist ja gar nicht mal so verkehrt, ne? Also wenn man alles nachher richtig draufdrückt, dann funktioniert das ja auch. Aber so beim Bau ist mir dann hin und wieder mal so Sachen vorgekommen, wie es steht, verbaue zweimal 12er. Es war dann aber nur einmal 10er zu bauen. Das hat mich immer ziemlich aus dem Konzept manchmal gebracht. Die Fliesen, die waren bei mir ziemlich stumpf. Hab da viele Videos gesehen, wo ich dachte, boah, die glänzen da so in den Videos. Das sieht fast wie Klavierlack aus. Da war ich schon das erste Mal so ein bisschen enttäuscht. Gut, guckt ja immer so ein bisschen, jeder macht das halt so ein bisschen anders. Ich finde jetzt oder empfinde das bei dieser Waldhütte, finde ich das nicht ganz so schlimm, wenn da mal so ein bisschen Kratzer drauf sind und wenn das nicht ganz so aussieht wie von Lego der Angeladen zum Beispiel, dann finde ich das nicht ganz so schlimm. Es kommt immer darauf an, was ist das für ein Set, ne? Und bei diesem alten Haus ist das eigentlich ganz passend. Aber manche Bauweisen fand ich da ganz schön abenteuerlich und vor allen Dingen, ich habe ja so mit Beleuchtung selber noch nie wirklich was zu tun gehabt und bin auch nie mit in Berührung gekommen und da musste ich auch erstmal so ein bisschen gucken und auf dem Bild sah das immer so aus, die Kabel einfach so irgendwo hin und ja, als ich selber so losgebaut habe, hatte ich das irgendwie in der Einrichtung drin. Dann habe ich mir geguckt, nee, da musste Richards Video einfach mal angucken, hin und zurück und zurück und hin und vor und zurück gespult und wie hat der das gemacht? Okay, da sind auf jeden Fall keine Kabel draußen, da muss ich nochmal hin und her bauen, aber so, wie warst du denn von der Qualität da zufrieden?
Ich war für asiatische Verhältnisse durchaus zufrieden. Ich muss das, glaube ich, einmal genau beschreiben. Also in meinen Augen, das hatte ich vorhin auch gesagt, hat Lego immer noch die beste Qualität. Und alles, was ich von chinesischen, asiatischen Herstellern wie auch immer bekomme, hat die gleichen Mängel, mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Zum einen sind es natürlich die Fliesen, die ganz oft aussehen, als wären sie über irgendeinen Hallenboden gefegt worden und dann erst eingepackt für Europa. Ich weiß es nicht. In meinen Augen, wenn ich ein neues Produkt auspacke, müssen die Fliesen perfekt sein. Es ist ja schließlich ein neues und kein gebrauchtes Produkt. Und Ich kann deswegen auch Argumentation nicht verstehen, wenn gesagt wird, na gut, bei dem Set passt aber, weil es ja was Altes und so. Es ist aber eben nicht so gewollt. Hm. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Deswegen habe ich damit einfach ein Problem, weil ich bezahle ja für was Neues.
Genau, ja.
Ja, die Beleuchtung bei dem Set ist, wie ich finde, tendenziell sehr gut von der Idee, dass ich die Etagen weiter abnehmen kann, weil ich Kontaktplatten dort habe. Die Beleuchtung zu verlegen ist bei Klemmbaustein-Sets aber nach wie vor ein Elend. Und ich habe da wirklich viel rumprobiert und rumgefummelt mit der Pinzette, dass ich es unter die Steine verklemmt, verlegt bekomme. Das ist nicht einfach und ich glaube einfach nicht, dass Klemmbausteine für Beleuchtung geeignet sind. Jedenfalls nicht vom Werk aus. Wenn man das gerne selbst machen möchte, sollte man das vielleicht so machen. Ich würde mir kein Set privat kaufen, was mit Beleuchtung geliefert wird. Es macht in meinen Augen wenig Sinn, weil es noch nicht zu Ende gedacht und konzipiert ist. Da ist noch nicht die richtige Lösung gefunden. Das von Funhole ist am nächsten von allen dran. Tatsächlich habe ich hier auch so Schwierigkeiten gehabt, wie das Dachfenster wieder abfällt und der Kontakt nicht richtig hält. Mhm. Weil da habe ich schon gesehen in der Konstruktion, dass das Set ursprünglich ohne Beleuchtung konzipiert wurde. Die wurde im Nachgang dann reingeplant und das führt natürlich zu Schwierigkeiten. Und das ist auch ein Punkt, die Konstruktionen bei asiatischen Herstellern sind oft schlechter, als sie bei Lego sind, weil sie oft auf Mocks basieren. Das denkt sich jemand aus. Das wird nicht bis ins Detail zu Ende getestet, dann wird es aber schon produziert. Die konstruktive Qualität und damit auch die Qualität der Anleitung ist deswegen immer hinter Lego in meinen Augen. Und da muss man einfach gucken, ob es einem dann vom Preis-Leistungs-Verhältnis her passt. Aber ich bin von der Qualität der Steine dort meistens eben nicht zufrieden, was die Optik betrifft und was die Konstruktionsweise auch betrifft.
Ja, also wo wir gerade bei der Konstruktion sind, wir haben mit dem Tobias Langer zum Beispiel ein Gespräch geführt und da haben wir das schon angemerkt und er hat es auch bei der Firma Lesti angemeldet, also ja, kommuniziert, sag ich mal. Da ist wirklich auch irgendwie immer dasselbe Problem. Ich habe mich selber immer gefragt, wenn ich so ein Set hier liegen habe und aufbaue, hat dieser Designer denn oder die Produktionsfirma, haben die dem Designer vor der Produktion schon einmal dieses Set geschickt, dass er sein eigenes Set selber einmal aufbauen kann? Also das ist manchmal, ist das nicht so einfach, also wobei es eigentlich einfach ist, ne? Aber der Tobias, der war auch mit einer, der sein Set veröffentlicht hat bei Lesti und tatsächlich erst danach irgendwann mal bekommen hat zum Aufbau, wo dann ganz viele Sachen halt aufgefallen sind, wo er gesagt hat, nee Leute, das geht so nicht. Und tatsächlich ist es jetzt so, bei den nächsten Sets, die da geplant sind, das ist in der Tat so, dass das finale Produkt er erst auf dem Tisch hat, das aufbaut und dann sagt, so, das funktioniert nicht, das noch, hier müsste was ändern, weil ich da fässt man sich am Kopf, ne? Und da fragt man sich, Moment, ist doch die einfachste Lösung ganz nah, lass den das doch selber aufbauen und der sagt dann, Leute, nee, so geht nicht, ne?
Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, in meiner Meinung. Es sind alles, auch bei diesen Firmen, kaufmännische Entscheidungen, die wollen ja alle Geld verdienen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Hersteller dort gar nicht wissen, was es eigentlich bedeutet, so ein Produkt zu entwickeln. Die bekommen halt eine Anleitung, eine Idee, produzieren die Steine, kaufen die Steine, werfen es zusammen und denken, das funktioniert schon. Die sind natürlich bestrebt, genauso wie alle anderen Firmen, ist ja klar, möglichst viel Umsatz und Gewinn zu erzielen. Da gehen sie natürlich zuerst den einfachsten Weg. Bis dem mal jemand sagt, ja, das funktioniert so nicht, wenn ihr das so macht, könnt ihr noch mehr Geld verdienen und dann machen sie eben einen anderen Weg. Das ist ganz, ganz simpel. Das ist ganz einfaches Business und das muss man denen halt auch so mitteilen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn wir immer weiter kritisieren und das anmerken und hier und da, dann werden irgendwann die Steine wesentlich besser. Siehe Singbau zum Beispiel aktuell. Die verbessern sich massiv in der Steinequalität, weil das einfach hier immer ein Thema und ein Problem war. Sie wollen ja schließlich mehr verkaufen, also ändern sie was.
Ja, Gott sei Dank. Ne? Also wenn ich mich noch dran erinnere an das erste Gebäude von Singbau, das war furchtbar. Und jetzt sind die richtig auf die Autobahn gefahren und legen jetzt auch was vor. Natürlich sind die neuen Gebäude weit über den 100-Euro-Bereich, aber wie du schon sagst, die haben auf jeden Fall ihre Hausaufgaben gemacht. Du hast rund um die Aktion Lego gegen Steingemachtes auch Stellung bezogen und daraufhin auf Vorstellung von Lego-Sets verzichtet. Jetzt gehst du allerdings wieder vermehrt auf Lego-Sets ein. Wie kam es dazu?
Genau. Im Vorfeld möchte ich dazu einmal sagen, wir sind alle Menschen und haben unsere Ansichten zu gewissen Zeitpunkten, die wir auch begründen können. Und die können sich natürlich ändern und ändern sich mit der Zeit. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass damals die Geschichte mit den Containern, die dort abgefangen worden sind, war für mich absolutes No-Go. Und da war klar, was da passiert und was mit dem Markt passieren soll. Und da wollte ich einfach mich von Lego distanzieren. Das hat sich für mich einfach richtig angefühlt, das nicht mehr zu unterstützen. Ich habe mich dann verstärkt auf asiatische Hersteller konzentriert und nur noch Sets von denen vorgestellt und gezeigt. Und ich habe dann gemerkt, dass die von der Qualität her nicht gut sind und ich damit einfach nicht glücklich und zufrieden bin und kam dann natürlich, kann ich ganz ehrlich sagen, in eine Zwickmühle für mich. Ja, was mache ich jetzt? Ich will ja irgendwie Produkte bauen, die mir auch gefallen und die mir Spaß machen und nicht nur Sachen, die mir nicht gefallen. Und ja, was mache ich jetzt? Und habe mich dann dazu entschieden, Produkte von Lego wieder in meinem Portfolio hier aufzunehmen, dort aber genauso kritisch zu sein wie bei anderen Sachen, um eben einfach eventuell was bewirken zu können.
Das heißt also, deine Erfahrung mit so verschiedenen alternativen Herstellern, das war nicht, sag ich mal, durchweg positiv. Gibt es denn alternative Hersteller, wo du sagst, okay, die sind super, und was würdest du sagen, welche sind nicht so super?
Ich habe durchaus sehr viele negative Erfahrungen gemacht und ich möchte mal ganz kurz einen Punkt einwerfen. Deswegen glaube ich auch, dass wir Lego als gute Qualität unbedingt brauchen. Und deswegen bin ich so traurig und finde es so schade, dass Lego da momentan so abfällt. Wenn wir nicht diesen Marktprimus haben, der die Qualität vorgibt, dann hat ja keiner den Anspruch und die Not, auch besser zu werden. Und das sehe ich schon als Gefahr, denn ich weiß aus Erfahrung, was es da für einen Schrott auf dem Markt gibt, und das sollte nicht unterstützt und gefördert werden. Wir brauchen deswegen Lego als starke Marke am Markt normalerweise, die sauber und einen fairen Job macht. So, und das wäre wünschenswert. Welche Alternative ich besonders gut finde, ist ja Keyplay Human. Das ist mein absoluter Favorit. Die sind in meinen Augen von der Steinequalität, auch von der Fliesenqualität, am allernächsten an Lego dran. Die Konstruktionsqualität bei denen ist sehr gut, wie ich finde. Die haben gute Anleitungen. Also die sind in meinen Augen der beste asiatische, der beste zweite Hersteller nach Lego. Dann sehe ich Kobi, wobei ich Kobi zu wenig baue, um es genau einordnen zu können, muss ich auch ehrlich sagen. Deswegen ist bei mir Keyplay Human an zweiter Stelle, die aber mittlerweile sehr schwer zu bekommen sind in Europa.
Ja, das stimmt wohl. Ich meine, Keyplay an sich, ich finde, fängt es ja schon bei diesem Karton an. Wer noch nie ein Keyplay-Set in der Hand hatte und einen Karton, der kann da jetzt leider nicht mitreden, aber ich kann jedem empfehlen, wenn ihr irgendwo ein Keyplay-Set seht, greift zu, nimmt das, macht die Augen zu, ihr denkt, ihr habt ein Lego-Set vor euch. Nein, liebe Firma Lego und die USAS, wenn ich Lego-Steine meine, meine ich Lego-Steine. Ich rede jetzt von Keyplay Human. Alleine der Karton, das ist so toll bedruckt, da müsst ihr mit euren Händen einfach rübergehen. Das ist einfach, das ist ein Schmaus fürs Auge, für die Hände. Der Karton alleine fässt sich schon toll an. Und wenn ihr dann das, die Glam-Bausteine in der Hand habt, also es ist wirklich tolle, tolle Qualität, und ich möchte diese Firma selber nicht missen müssen. Hoffe, dass es in der nächsten Zeit, hoffentlich auch im nächsten Jahr, viele, viele, viele neue Sets von der Firma gibt. Wie du schon sagst, im Moment haben wir da eher so ein kleines Problem, aber ich hoffe, dass sich das irgendwann wieder löst. Wo wir zu tollen neuen Ideen kommen. Wir haben da im Moment eine Firma, die da auf dem Markt reingestolpert ist. Kennst du die bedruckten Grundplatten von der Firma Open Bricksource? Und wenn ja, wie findest du die Idee?
Die Frage muss ich kurz und knapp beantworten. Nein, die kenne ich tatsächlich noch nicht.
Ah, okay. Also dann darfst du gerne mal auf unseren Blog gehen. Wir hatten mit dem netten Stefan, mit dem Inhaber von Open Bricksource, auch ein tolles Podcast-Gespräch. Ich weiß gar nicht, wann die Folge online kommt, Stefan und Richard. Aber das ist eine tolle Idee. Die haben sich gedacht, es geht da um das Thema Grundplatten. Das ist jetzt nur ein Thema erstmal, was sie aufgegriffen haben. Da kommt eine Menge noch hinten dran. Das sind tatsächlich so bedruckte Grundplatten. Das heißt also, viele aus der Community haben sich gewünscht, ich möchte gerne mal nicht eine grüne Platte haben, um Gras zu haben, und eine blaue Platte, um Wasser zu haben, sondern die sind wirklich bedruckt. Das heißt, im Holzoptik, als Holzfliese gemacht. Die haben da wunderschöne bedruckte Glasplatten drauf gemacht. Also das sieht richtig toll aus. Also kann ich dir wärmstens empfehlen, schau einfach mal in dem Blog mal vorbei. Ich werde das auch nochmal in die Beschreibung mit rein verlinken. Also es ist eine wirklich tolle Idee, und die haben eine Menge Ideen, die im nächsten Jahr umgesetzt werden. Seid gespannt. Seid auch gespannt auf die Folge, die da kommt. Ja, also der Sven hat, glaube ich, schon ein paar Grundplatten da bestellt, und die sind auch an der Thematik der Minifigur tatsächlich dran, um da eine Minifigur, eine neue Minifigur zu erschaffen, wo es rein rechtlich keine Probleme mehr gibt. Also da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein.
Jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt. Das Thema Minifiguren ist natürlich, wenn sie das schaffen, wenn da was Sinnvolles bei rauskommt, was wirklich rechtlich sicher ist, dann ist das ein erfolgversprechender Weg.
Wir hoffen, dass sie, denke ich, wir hoffen alle in der Community, dass es mal in der Richtung sich irgendwas entwickelt, ne? Dass wir da mal, sage ich jetzt mal, vorankommen und nicht immer auf der Stelle treten und nur gegenseitig in die Haare bekommen, ne? Was ja leider im Moment zu oft passiert.
Ja, es ist halt massiv schade, was gerade passiert. Lego ist natürlich schlau. Das muss man ganz klar so sagen. Das muss ich ganz klar so sagen. Die wissen ja genau, welchen Wert sie unbedingt schützen müssen, um eben einfach der Marktführer zu bleiben. Und die wissen natürlich auch, wie gut ein Mitbewerber wie zum Beispiel Q-Man Keyplay ist. Und ohne Grund war da nicht so der Fokus drauf, die Figuren dort vom Markt zu nehmen. Denn ohne Figuren funktionieren keine Sets zum Spielen für Kinder. Funktioniert einfach nicht. Da kann man jetzt sagen, okay, das ist deren gutes Recht, das können die machen. Ich finde, da überdrehen sie so ein bisschen und das ist halt schade. Und wir brauchen unbedingt Alternativen dahingehend, damit eben auch hier Lego als Marktführer in einen Wettbewerbsdruck gerät, um eben nicht weiter immer schlechter zu werden, sondern vielleicht mal wieder besser zu werden in Zukunft, damit wir alle was davon haben. Und wenn Lego gute Qualität liefern würde, machen wir uns nichts vor, wären die nach wie vor weiterhin immer auf Platz 1. Da würde gar nichts passieren. Das müssten sie eben einfach liefern und das fair.
Ja, klar, wenn die Qualität dementsprechend hoch bleibt, ne? Und man sagt ja immer, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber dementsprechend, wenn du halt genötigt wirst, in Anführungszeichen, da weiter Qualität abzuliefern, würde es auch anders laufen wie jetzt, ne?
Ja, ganz genau so ist es. Aber da gibt's ja aktuell keinen Druck. Im Gegenteil, was mich so ein bisschen stört oder was ich mal ein bisschen schade finde, ist, dass das viele in der Community auch sagen, na gut, die Qualität von dem Hersteller, ich bin zufrieden, das passt für mich, die Kratzer sind okay, das ist gut. Das hört Lego ja natürlich auch. Und warum sollen die denn sagen, na gut, dann machen wir es besser, wenn die damit eh schon zufrieden sind? Das ist eine Gefahr, die ich finde, die sehr real ist und die wir nicht unterschätzen sollten. Wir sollten nicht zu viel nicht gute Produkte als gut durchgehen lassen, nur weil sie eben günstig waren. Und das möchte ich eben auf meinem Channel vermeiden.
Dem ist ja nichts hinzuzufügen, ne? Gerade was du sagst, den anderen Herstellern. Gibt es da einen Hersteller, den du jetzt außer, gut, du hast ja schon Q-Man gesagt, wo du sagen würdest, was die Preis-Leistung angeht, dem könnte die Zukunft gehören? Mit Lego zusammen, sage ich jetzt mal.
Ja, also jetzt wird es witzig. Das ist zum einen Q-Man, ja. Die sind ja auch selbst Hersteller und die produzieren selbst, die stellen ihre Sets selbst her. Alle anderen, die wir so kennen, wie jetzt zum Beispiel Mulking, werfe ich mal einen Raum, sind ja eher nur Kommissionierbuden, die Steine einkaufen. Daher ist es da schwierig zu sagen, wie sich das entwickelt. Wenn deren Produzenten irgendwann in die Knie gehen, hat sich das damit auch erledigt. Ich sehe Q-Man ganz weit vorne und ich sehe tatsächlich auch, das kann man schmunzeln, ist hier Bluebricks sehr weit vorne in Zusammenarbeit mit Xingbao. Denn ich glaube, dass Bluebricks hier sehr großen Einfluss auf Xingbao hat. Und es ist auch zu merken, dass Xingbao selbst sehr, sehr wenige Sets nur noch produziert und rausbringt. Die sind sehr stark in die Auftragsproduktion gegangen. Und das hat für uns aktuell einen sehr starken Qualitätseffekt, hier in Deutschland auf jeden Fall. Und ich sehe die tatsächlich eher noch im Kommen auf Platz 2 als jetzt Q-Man Keyplay, also Bluebricks zusammen mit Xingbao. Gerade auch, weil sie an Lizenzen arbeiten und immer mehr Nischen hier auch bedienen.
Ja, was halt bei Bluebricks in letzter Zeit so ein bisschen auffällt, sie entwickeln sich preislich ja immer mehr Richtung großen dänischen Hersteller. Das ist so ein bisschen so, gut, ich will jetzt nicht sagen, Bluebricks Fanboy oder Fan der ersten Stunde wäre Blödsinn. Ich baue schon länger Bluebricks, dass es halt auffällt, dass so diese, ja, die Qualität geht nach oben, da braucht man nicht drüber diskutieren, das sollte auch so sein. Aber dass man halt so Set in den vernünftigen Preis Rahmen hat, sage ich mal, gut, das muss ja jeder selbst empfinden, sage ich mal, ne? Ist mittlerweile schwierig. Man geht dazu über, immer mehr in diesen hohen Preisbereich zu gehen. Das ist so mein Eindruck, was ich jetzt in der Zeit, was jetzt rauskommt, die schießen jenseits von 150 Euro ein, ne? Und das ist halt schon, wo man erstmal als, ich sage es jetzt mal, als Normalverdiener schlucken muss, ne?
Absolut. So, und jetzt können wir ja mal überlegen, warum das so ist. Ich habe vorhin einmal kurz gesagt, wir brauchen Lego unbedingt als stabile Konstante, die keinen Quatsch da oben macht, wo sie sind. Nun ist Lego so unterwegs, dass sie in der Qualität sinken und im Preis dermaßen abschießen. Und alle anderen sehen aber, das ganze Zeug wird trotzdem blind gekauft. Und warum soll denn eine Firma, die Geld generieren will, die Umsatz und Ertrag generieren will, das nicht einfach genauso machen, wenn es ja funktioniert? Und da sind wir einfach als Menschen, als Konsumenten, als Community gefragt, um das zu kritisieren, anzuprangern, deutlich zu machen und das aufzuzeigen, was da so gerade eben vor sich geht, auch wenn es unbequem ist und wenn es wehtut. Aber wenn es am Markt klappt, dann warum soll es keiner machen? Und ich möchte auch nochmal unterstreichen, ich bin ganz sicherlich kein Fanboy von Bluebricks. Im Gegenteil, ich hatte auch schon die ein oder andere Negativerfahrung mit Bluebricks gehabt und habe am Anfang auch sehr viele Produkte von denen sehr, sehr, sehr schlecht bewertet, weil es einfach so war in meinen Augen. Aber ich habe Verständnis für deren Handeln aktuell, weil es kaufmännisch total sinnvoll ist und die Leidtragenden sind einfach die Konsumenten, weil es am Markt das gerade so, weil der Markt das gerade so hergibt und weil der Branchenprimus das vorlebt und das mit Erfolg.
Ja. Das ist halt, wie du sagst, Nische bedienen sie. Also die haben halt Themengebiete, die bei Lego überhaupt nicht in Frage kommen würde. Und es war halt so die Zeit, wo ich angefangen habe, lass es jetzt 3-4 Jahre her sein, wenn ich jetzt nicht ein bisschen zu weit greife, da war das halt preislich noch eine andere Geschichte, aber halt auch qualitätsmäßig eine ganz andere Geschichte. Da hat man wirklich, mein erstes Set war das Drachenschiff, das große. Ich habe da teilweise auch selber so viel zubauen müssen, damit das Ding mir nicht in der Hand auseinanderfällt, wo du dann sagst, okay, das war so mein erster Versuch mit den Alternativen, wo man dann sagt, ja, okay, wir geben dem Ganzen trotzdem weiterhin eine Chance, und es ist ja dann immer nach und nach besser geworden, man merkt ja, wo ich denke, sie könnten ein bisschen mit der Qualität der Steine noch gucken, was jetzt auch gerade so dieses Schlieren, Zerkratzen, Mikrokratzer angeht, aber das haben ja grundsätzlich eigentlich bald jeder. Bei Lego kann ich da jetzt nicht so direkt so sagen, ich habe längere Zeit keine neuen Sets mehr gebaut, kann ich nicht sagen, wie sich das anhält, aber man hört es ja immer wieder, aber da sind nach wie vor ja alle Beteiligten mit dran, daran zu arbeiten, ne? Und ja, wir hoffen, dass sich das halt dementsprechend auch in die richtige Richtung entwickelt, ne? Um mal auf deinen Kanal nochmal wieder zurückzukommen, du hast ja mittlerweile über 11.600 Abonnenten. Glückwunsch erstmal dazu.
Ja, danke.
Hast du jemals gedacht, so eine Anzahl zu erreichen?
Ach, im Leben nicht. Also, wie gesagt, als ich angefangen habe, war das ja furchtbar. Und da kam auch nicht viel zusammen an Abonnenten. Hab dann einfach aus Lust und Dallerei halt wieder angefangen, ein Jahr später, um das zu machen. Und es ist eben einfach so passiert, aber das sagt auch irgendwie jeder, der ein paar mehr Abonnenten hat, damit hat er nicht gerechnet, es ist einfach so passiert. Ich mache kein Geheimnis draus, dass ich das, als ich dann das zweite Mal wieder anfing und gemerkt habe, okay, das kommt ganz gut an, dann den Gedanken entwickelt habe, Mensch, mal gucken, was hier so geht, und arbeite mal darauf hin, dass du da wirklich hinkommst, so ein bisschen, und ein bisschen größer wirst. Aber damit gerechnet habe ich so natürlich trotzdem nicht. Und das ist auch eigentlich erst dieses Jahr passiert. Letztes Jahr bin ich rausgegangen, glaube ich, mit ein bisschen über 5.000 Abonnenten, Dezember 2021, und hatte im Januar einfach unheimliches Glück, ein bestimmtes Set vorzustellen, das unheimlich gut angekommen ist. Und da hat sich mein Channel hier fast verdoppelt mit diesem einen Video von der Abonnentenzahl her. Und seitdem geht's eigentlich kontinuierlich bergauf. Und da freue ich mich riesig drüber. Und jetzt auch hier in dem Rahmen einmal ein riesengroßes Dankeschön an meine Zuschauer, meine Abonnenten. Denn dadurch ist es mir einfach möglich geworden, technisch aufzurüsten, andere Sets vorstellen zu können, das wirklich zu bieten, was ich gerade biete, das wäre früher allein finanziell gar nicht möglich gewesen.
Logisch, dafür, da braucht man dann ja auch die gewisse Unterstützung, und man hat dann den Ansporn, ne? Ich kann es ja selber sagen, weil ich die auch schon eine Weile verfolge, ne? Es ist halt, ich will dem Helden aus Frankfurt jetzt nicht unrecht tun, aber das ist bei dem manchmal nur Keule rausholen, draufhauen und gut, ne? Aber bei dir ist es wirklich Hand und Fuß. Du setzt dich damit auseinander, du gehst auf die Technik, auf die Funktion ein und beschäftigst dich dem Moment damit auch, ne? Beim anderen hat man halt eher das Gefühl, Keule raus, Feuer frei, ne? Und das, okay, das mag mal lustig sein, aber irgendwann mal ist es dann auch genug, ne? Und daher ist es so, vielleicht auch so die Richtung zu sagen bei dir, okay, du denkst dir was in Anführungszeichen dabei, ne? Das soll jetzt nicht übertrieben klingen, aber du gehst da schon wirklich auf die Funktionen ein.
Na, deshalb haben wir ja einen zweiten Helden jetzt, ne? Also dann gucken wir lieber den zweiten Helden, ne? Oder was würde ich sagen?
Na, das war ja klar, dass das wieder kommt. Also, ich sag das mit einem Schmunzeln. Natürlich sehe ich in meinen Kommentaren, was da so passiert, dass da aktuell so eine Vergleiche aufgeführt werden, wo ich sage, was ist denn jetzt los? Wie kommen denn die Vergleiche mit einem Held der Steine zustande, der weit über 700.000 Abonnenten hat, nur weil ich eben auch Lego-kritisch bin? Allein das macht mich ja nicht zu irgendeiner Kopie von irgendjemandem. Ich muss auch sagen, ich finde ihn hier und da wirklich super sympathisch, amüsant, er entertaint einfach, er weiß, was er da macht. Mein Anreiz war es, oder ist es eigentlich immer, egal welcher Hersteller es ist, möglichst neutral das Preis-Leistungs-Verhältnis zu bewerten für mich und zu beurteilen. Jeder kann sich dann das daraus ziehen, was er für sich als wichtig erachtet. Und auf die Kommentare, die ich bekomme, hey, ist der zweite Held der Steine, schreibe ich dann immer drunter, na, ich kann ja nichts dafür, dass der Held die gleichen Eigenschaften wie ich hat. Ist halt leider zufällig so. Ist natürlich ein bisschen provokante Aussage, aber wenn es da Ähnlichkeiten gibt, ist das wirklich purer Zufall. Ich versuche da nicht irgendjemanden zu kopieren in irgendeiner Art und Weise.
Der Eindruck entsteht auch nicht. Es ist immer nur so, sind wir doch ehrlich in der Community, wenn wir so über YouTube-Channels und so reden, wen vergleicht man? Der Held ist nun mal der Große, der oben drüber steht, ne? Und dann fängt man irgendwo an, wo holt sich der Mensch seine Vergleiche her? Und das ist nun mal der Helden, aber das sage ich ja in dem Sinn, ihr seid ja in dem aus, es wirkt vielleicht in den Videos so, ja, als wenn irgendwo geguckt wird, aber im Grunde genommen seid ihr ja grundverschieden, und das macht es dann ja auch aus, ne? Wenn wir jetzt nochmal auf deinen Kanal kommen, wie viel von deiner privaten Zeit nimmt denn der Kanal Steinküste in Anspruch?
Ja, wie viel meiner privaten Zeit nimmt der nicht in Anspruch, wäre vielleicht die wichtigere Frage. Ich, ne? Also, um die Rechnung mal aufzumachen, ich habe einen 8-Stunden-Job, sagen wir mal, ich bin 15, 16 Uhr dann zu Hause ungefähr.
Also wie bei
dann
mir.
Dann bin ich mir Ja, dann gönne ich mir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, um was zu essen. Dann setze ich mich an den Channel. Um 19 Uhr höre ich dann damit auf, um irgendwann wieder ins Bett zu gehen. Also tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Zeit fließt in diesen Kanal. Ein Großteil meiner Freizeit fließt in diesen Kanal. Die bisschen Zeit, die da noch übrig bleibt, verbringe ich auf dem Motorrad. Ist dann meistens auch nur der Sonntag. Also wirklich, da fließt unheimlich viel rein. Und wenn man das gegenrechnet mit den Einnahmen, die man so von YouTube hat, ist das ein sehr schlechter Stundenlohn.
Ja, das kann ich mir auch durchaus. Aber das ist ja, sind wir wieder beim Thema, man macht es ja auch mehr als Spaß, ne? Also nicht, oder, ne, weil man Spaß dran hat.
Ja, absolut. Ich habe das gerade nur noch mal eingeworfen, weil das ja auch ganz oft hingeschrieben wird, naja, hier jetzt so viel Abonnenten, so viel Aufrufe, ist ja kein Wunder, davon kann man ja super leben und hier und da frage ich mich so mal, nee, also kann man halt gar nicht. Und das ist auch nicht der Sinn dieses Channels, dass ich davon leben kann. Natürlich, also wenn es so wäre, super, warum auch nicht? Klar, mit Baustein Geld verdienen wäre doch perfekt, wer will das nicht? Aber es ist überhaupt nicht der Sinn, ich mache das, weil ich Bock auf die Sets habe. Ich kann sie mir dadurch eben leisten, darf sie auch noch vorstellen und das ist doch super Win-Win für alle, würde ich sagen. Für mich, ich kann sie kaufen, für die Zuschauer, die können sich ein Bild davon machen.
Richtig. Ja, aber im Grunde genommen ist das irgendwie immer gleich. Also man hört doch immer so die gleichen Aussagen, so wie man irgendwie die magische 10.000 überschritten hat. Ah ja, wie du schon sagst, ja, du kannst ja von den Einnahmen leben. Genauso, wenn ich das mal ja zurückblenden kann auf unserem Blog, da haben wir so ähnliche Aussagen. So viel Banner, wie ihr da drauf habt, wenn ihr davon jeden 1.000 Euro kriegt, ist ja klar, dass der Lars nicht mal los muss zu arbeiten. Ja, das schön wär's, ne? Also schön wär's. Ich weiß gar nicht immer, wie die Leute auf so eine komischen Aussagen auch immer kommen, weil sie wahrscheinlich selber noch nicht gemacht haben und noch nicht selber dahinter geschaut haben, was da eigentlich alles gemacht werden muss, was man tatsächlich aus der eigenen Tasche eigentlich immer viel bezahlt. Und aber so ist das halt, ne? Jeder macht sich da so eine Gedanken. Ich nenne es mal einfach stille Post, ne?
Ja, natürlich. Die meisten Menschen können das ja auch gar nicht wissen, woher denn auch. Natürlich kann man dann sagen, warum behaupten sie es denn, wenn sie es nicht wissen, aber der Mensch ist einfach nur mal so, geredet wird natürlich gerne über alles. Man muss ja fast zum Reden haben, das gehört auch irgendwo dazu. Und es gibt ja auch Kanäle, es gibt ja auch Blogs, die davon natürlich hauptberuflich leben. Aber nur weil es halt einige wenige gibt, heißt es ja nicht, dass es bei anderen auch automatisch so ist. Ich finde das auch nicht weiter schlimm und sowas. Man kann es ja dann irgendwo richtig stellen oder eben auch nicht, ist ja egal. Ist immer wieder witzig, was geglaubt wird, was man so an Werbung verdient. Also die Plattform verdient daran schon sehr viel, aber die Creator am Ende des Tages eigentlich nicht. Nur mit sehr, sehr, sehr vielen Aufrufen und die habe ich zum Beispiel bei weitem noch nicht.
Ja, du weißt ja selber auch, was viele vielleicht hintenrum vergessen, was du eigentlich für ein Equipment brauchst, um das Ganze umzusetzen. Ich meine, wir merken das ja selber jetzt auch gerade, was den Podcast angeht. Ich bin da ja auch relativ neu mit dabei. Ne, was man da im Endeffekt alles beachten muss, ist schon beachtlich in der Hinsicht. Und das kriegst du so als Außenstehender, der das Ganze hört oder sieht, ja gar nicht so wirklich mit, ne?
Nee, das ist das sind sehr, sehr große Finanzmittel, die man erstmal aufbringen muss. Das fängt bei der Beleuchtung an, das ist die Kamera, die das teuerste mit ist, mit dem PC, der fähig sein muss, um das zu schneiden, Mikrofon, Stühle, Tische allein schon. Also das sind wirklich die banalsten Sachen, die dahinter stehen, die aber eben dazugehören. Was man halt auch nicht vergessen darf, sobald irgendwo Einnahmen generiert werden, hat man ja auch eine gewisse Steuerpflicht zu erfüllen und das kostet ja auch nochmal Geld. Und das wird auch dann gerne, glaube ich, nicht mit einkalkuliert. Das muss man halt eben einfach alles mit reinrechnen und dann ist es so, dass der Kostenblock extrem hoch ist, ja.
Oh ja, da erinnerst du mich was. Ja, wo du sagst, Einnahmen. Mhm. Ja, das Finanzamt ist eigentlich immer gleich als erstes da. Das hat mich als erstes angeschrieben, bevor ich über die beglaubigte Kopie meiner Gewerbeanmeldung in der Hand hatte. Also die finden einen immer. Und das ist in der Tat so, dass das ganz viele Leute halt nicht beachten oder auch nicht wissen und manchmal auch nicht wissen können. Die sagen, ach ja, ihr habt Einnahmen, ihr habt Partner und so weiter. Ja, aber wir haben auch Ausgaben und das Finanzamt sagt ja auch noch schönen guten Tag, ne?
Ja, so ist es eben einfach. Und da sind wir in Deutschland ja an der besten Stelle, was Steuern betrifft. Da wird ja gefühlt jeder Atemzug ins Mikrofon besteuert. Aber so ist es nun mal. Und das kostet eben einfach das gehört zu dem Kostenblock einfach dazu. Und so, wenn jemand wie ich jetzt, der jetzt eigentlich von diesem ganzen Steuerkram überhaupt keine Ahnung hat, sich noch eine Steuerberatung nehmen muss, kostet die auch wieder Geld. Und es ist eben einfach so. Aber es spart dann auch wieder Zeit. Da kann man dann wieder mehr Videos machen. Am Ende ist es wie überall, es kostet alles verdammt viel Geld.
Ja, es ist auch für mich dann ein bisschen als Außenstehender mal interessant zu hören, was steckt da eigentlich hinter. Das kriegt man so ja sonst gar nicht mit, ne? Um das Ganze jetzt mal wieder auf unser Lieblingsthema zu lenken. Was denkst du über die Entscheidung von Lego zum Thema individuell bedruckter Torso?
Ja, das ist, ich habe mich bewusst dazu entschieden, dazu nicht Stellung zu beziehen und dazu irgendwie wieder was zu sagen, weil ich es irgendwie persönlich auch leid bin, immer wieder über irgendwelche Fettnäpfchen zu berichten, die Lego da gerade auf den Markt wirft.
Hast du gehört, Stefan? Der lächelt.
Ja. Ich lächle nur. Also es ist halt, es ist so bezeichnend. Es ist eigentlich auch abzusehen gewesen. Die wollen halt ihre Marke, ihre D-Marke um jeden Preis schützen. Und da darf eben, das ist so, da darf keine Gefahr entstehen, dass die Marke verwaschen wird. Und das ist eigentlich, glaube ich, der ganze Kern in der Sache. Wenn die bedruckt werden und irgendwie veräußert werden, kann da ganz schnell rechtlich der Eindruck entstehen, na gut, es ist gar nicht mehr Legos eigene Marke, das machen ja auch andere irgendwie. Und da müssen sie halt mega aufpassen. Nur die machen das so uncharmant und so schlecht, was das Social Media Management betrifft. Das ist einfach, da kann man einfach nur noch drüber lachen eigentlich, wenn es nicht so traurig wäre.
Ja, leider ist das so. Sag mal, ich weiß nicht, inwiefern so viele YouTuber da draußen doch bewandert sind oder verpartnert oder sich gegenseitig kennen. Frage ich einfach mal, wie empfandest du die Aktion von Modbricks eigentlich, dass sie ungefragt den Werbespruch von Pandoras Box nutzen?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, das ist an mir vorbeigegangen. Ich versuche mich aus der, Ich versuche mich aus dieser ganzen 10-Thematik eigentlich bisher rauszuhalten, um nicht irgendwie irgendwo reinzurutschen, wo ich nicht reinrutschen möchte. Ist mir jetzt in letzter Zeit ein bisschen missglückt aufgrund des Coaster-Videos, habe ich gemerkt. Ehrlich gesagt habe ich das Thema nicht mitbekommen. Ich weiß aber, dass, oder was ich mitbekommen habe, ist, dass das Modbricks nicht unbedingt mehr so bestens angesehen ist in der Community. Und wenn man da mal ein Set vorstellen möchte, wird man ja direkt in Grund und Boden gehatet. kann ich gar nicht so viel zu sagen, um ehrlich zu sein, leider.
Ja, ich stecke in der Thematik jetzt leider auch nicht so drin. Vielleicht kann Lars da noch was Genaueres zu sagen.
Ja, also wir haben, also die Katrin von Pandoras Box, die hat ja da immer einen Lieblingsspruch. Und jetzt habt ihr mich wirklich auf frischer Tat ertappt. Und diesen Lieblingsspruch, den weiß ich noch nicht mal mehr. Den hat sie, glaube ich, wahrscheinlich auch bei uns in der Podcast-Folge gesagt. Ich meine, ich kann mir ja nicht alles merken. Hätte ja sein können, dass du das mitbekommen hast. Es gab da jedenfalls einen Standardspruch, nennen wir ihn jetzt einfach Standardspruch. Und ja, da hat die nette Firma Modbricks tatsächlich einfach nur Copy und Paste gemacht. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir Mittel und Technik, Handys, E-Mails, Computer zur Verfügung haben, ist es ja eigentlich nicht so das Problem, dass man mal bei jemandem anklopft und sagt, Mensch, ich weiß, du hast einen Werbespruch, den du immer benutzt, auch in Videos. Ich weiß auch, dass der nicht geschützt ist. Hättest du was dagegen, wenn wir den einfach mal so frech benutzen? Es ist ja nicht so schlimm, einfach mal nachzufragen. Aber das hat die Firma Modbricks eben nicht getan. Und das fand die Katrin so gar nicht so witzig. Und ich glaube, da hatte sie auch ein Video darüber gemacht. Wir können das gerne auch nochmal verlinken. Dann kann sich das jemand mal einmal anschauen. Aber wie gesagt, es muss ja nicht jeder wissen. Ne? Also hätte ja sein können.
Also, nee, natürlich kann man nicht alles wissen. Also ich kann mich auch nicht mit jedem Kanal intensiv auseinandersetzen. Die Zeit habe ich dafür leider tatsächlich nicht. Was ich dazu aber jetzt mal sagen möchte, wenn ich das so höre, das ist natürlich, unterste Schublade, wenn das so passiert ist. Sowas ist nicht tragbar. Zumal, wenn man weiß, wenn man sich mit auseinandersetzt, wie teuer es ist, irgendwas schützen zu lassen, markenrechtlich. Man kann nicht schon verstehen, dass man das nicht unbedingt macht, wenn man einfach darauf vertraut. Na, wer soll denn meinen Spruch jetzt hier nutzen, dieser kleinen Szene? Dass es dann ausgenutzt wird, dass es eben nicht geschützt ist, ist schon eine Nummer. Ich weiß, dass Modbricks gerne sich Markennamen schützen lässt, auch von großen Lizenzgebern, von großen Marken, die das selbst versäumt haben. Also sie sind da schon spitzfindig unterwegs und passt schon so ins Gesamtbild, was ich da so habe, aber ist absolut No-Go. Finde ich absolut unkorrekt und sollte auch in meinen Augen in keinster Weise unterstützt werden. Und ich habe sowieso, nachdem ich ein Set von denen in der Vergangenheit mal gebaut habe, nichts mehr von denen bezogen, weil es einfach schrottig war.
Ja, also ich sage immer, wer Modbricks klemmt, der ist mutig, sage ich mal. Ne? Aber gut, da macht jeder seine eigenen Erfahrungen. Und ja, Firma Modbricks, was hast du gemacht? Den Facehacker oder was war das?
Ah, ich habe 2 Sets, ja genau, den Facehugger, den hatte ich mir über dieses, jetzt habe ich das Wort vergessen.
Crowdfunding, ne?
Ja, genau, so hieß das Wort, darüber bezogen gehabt. Das war sogar noch einigermaßen okay. Nee, der Cube, der aussieht wie ein Borg-Cube, aber natürlich kein Borg-Cube ist, weil es nicht aus Star Trek ist. Also diesen Cube von denen habe ich gebaut und das Ding war eine absolute Katastrophe. Da hat sich sogar der Designer in meinen Kommentaren gemeldet, ein bisschen angegriffen gefühlt, aber ich kann ja auch nichts dafür, wenn die Steine Schrott sind. Also, naja, so war das gewesen.
Ja gut, da kann ich auch einiges zu sagen. Ich habe von Modbricks die Borg, die große, ja auch geklemmt und da war es nicht viel besser. Da hat man auch an der falschen Stelle an Steine gespart. Ich hab einen Haufen auf meinen Fundus mit nutzen müssen, damit es überhaupt mal ein bisschen hält. Ne? Also es war nicht, das Set ist von Grund auf nicht schlecht, ja, aber es ist halt von den Steinen her und so gewesen. Also, naja, okay, ich habe da auch mit dem Designer in der Hinsicht auch ein bisschen Gespräch gehabt und naja, wenn wir schon mal jetzt wieder Richtung, wo du vorhin Star Trek so ansprachst, also mit dem Borg-Cube. Es gab ja jetzt auch vor kurzem, hatten wir ja miterlebt, die große Diskussion mit Steingemachtes und Q-Man, ja, weil die ja jetzt so anscheinend in Europa alles eingestellt haben, in gewisser Weise. Komischerweise, oder Blue Bricks vertreibt ja aber den Lucky Hotpot. Gerecht oder ungerecht?
Moralisch gesehen absolut ungerecht, wie ich finde. Allerdings weiß ich natürlich nicht, was dahinter steckt. Ich habe jetzt nur die Aussagen von YouTube von Johnny's World, was er gesagt hat, dass er das sich das auch nicht erklären kann. Das kann ich nur so wiedergeben. Q-Man eigentlich, also er ja eigentlich der Generalimporteur ist. Jetzt frage ich mich natürlich, warum machen die das? Okay, Blue Bricks hat es eingeführt als Blue Bricks Pro, damit nicht als Q-Man Keyplay. Damit ist das Generalimporteur-Thema natürlich umgangen worden. Warum die jetzt die Figuren eingeführt haben, für welche Johnny's World jetzt gerade vor Gericht eine richtige Klatsche bekommen hat, ist noch fraglicher. Da gibt's ja offensichtlich irgendeine Vereinbarung mit Lego aktuell, dass sie die Figuren, die sie so haben, weiter verkaufen dürfen. Ausgerechnet diese jetzt damit in dem Set drin. Das ist schon moralisch sehr, in meinen Augen, verwerflich interessant. Was ich auch interessant finde, ist, dass das Set direkt zum reduzierten Preis auf den Markt gekommen ist, um es möglichst schnell wieder loszuwerden, mein Gefühl. Das war auch interessant gewesen. Also ich glaube, da ist politisch einiges im Hintergrund gelaufen. Ich glaube auch, dass das nicht so gelaufen ist, wie sich das alle vorgestellt haben. Sonst wäre es auch nicht reduziert am Markt erschienen. Nun war es aber wohl bezahlt und musste irgendwie in den Verkauf gebracht werden. Da sind alle nicht so sauber und da muss man. Und das ist auch wieder der Punkt, wo ich sage, am Ende wollen alle Firmen nur Geld verdienen. Und Q-Man ist nicht der Heilsbringer, nur weil sie gegen Lego gekämpft haben. Das ist auch ein Wirtschaftsunternehmen, was Geld verdienen will. Und jetzt sieht man das halt auch. Das muss uns allen immer wieder bewusst sein. Blue Bricks genauso.
Ja, natürlich. Also wir hatten ja im Blog, ich glaube auch, lass das vor 10, 11, 12 Monaten sein, haben wir im Blog darüber berichtet, dass, da war das noch in Ankündigung bei Blue Bricks. Da habe ich da bei dem Klaus mal damals nachgefragt und er hat mir gesagt, das ist alles genauso rechtmäßig, wie die das anbieten und wie die das auch ankündigen. Da hatten wir, glaube ich, einen netten Kollegenblog, die uns dort verlinkt hatten, die auch mit Johnny's World in Kontakt waren. Ich glaube, wir waren sogar im Ausschnitt bei den ersten Johnny's World Videos dabei, wo er geschrieben oder darauf hingewiesen hat, dass Noppenstein News mit Klaus gesprochen hätte, wovon er nichts weiß. Und ich habe damals behauptet in meinem Artikel, dass es das Set von Blue Bricks auf jeden Fall in der Pro-Serie geben wird. Alle haben den Kopf geschüttelt, selbst Johnny. Und ich drehe mich heute um und wir haben gefühlt 10 Monate später und das Set ist unter Blue Bricks Pro tatsächlich, wenn auch im Sale. Und wir haben in der Tat in den Karton mal reingeguckt und waren da sehr überrascht. Erst haben wir so alle in der Community gerätselt, wie wird es passieren? Wie wird es gemacht schlussendlich. Es steht auf jeden Fall Blue Bricks drauf, ne? Und wenn man den Karton allerdings öffnet, was hat man in der Hand? Man hat wirklich die Keyplay-Tütchen in der Hand, ne? Samt Figuren, wie du sagst.
Ja, das wurde eben einfach umgeschüttet, damit das Branding von außen anders ist. Und damit ist das Thema Generalimporteur ja durch, weil es ist ja nicht mehr Q-Man, was importiert wird, sondern ein anderer Hersteller nur im Auftrag quasi produziert. Es ist rechtens, das ist auch von der Sicht her alles legitim und völlig in Ordnung. Aber ich finde es halt trotzdem moralisch verwerflich, wenn man eigentlich einen, ich will jetzt nicht das Wort sagen, aber einen Feind, einen Gegner hat, das dann so zu machen, zeugt ja nicht unbedingt von gemeinsamer Stärke in irgendeine Richtung. Das ist halt extrem schade, wie ich finde.
Ja, das ist ja das, was für die Community allgemein ja auch teilweise gilt, ne? Dass man da immer so seine negativen Erfahrungen macht, ne? Oder halt auch Erfahrungen in solche Richtung. Du hast ja nicht nur auf YouTube einen Kanal, sondern wie kam es zu deinem Telegram-Kanal?
Ja, interessant, dass ihr den auch ansprecht. Ich habe sogar einen Instagram-Kanal, aber der ist tot. Instagram ist nicht aktiv. Ich finde einfach, der Instagram-Algorithmus ist noch schlimmer als der von YouTube und ich möchte ihn nicht unterstützen. Ja, Telegram habe ich gegründet, um einfach näher an meiner Community dran zu sein, um schneller kommunizieren zu können, um auch mal Bausteps zwischendurch posten zu können, zu zeigen, was mache ich gerade, wo bin ich gerade dabei, welche Erlebnisse habe ich gerade dabei, denn ich möchte YouTube-Videos nicht unendlich in die Länge ziehen in Zukunft. Das ist auch eine Entwicklung, die ich merke. Die Menschen möchten immer mehr Informationen in immer kürzerer Zeit. Das möchte ich mit meinen Videos auch bieten können. Dann kann ich aber unmöglich alle Details da reinbringen und zeigen, ansonsten wird so ein Video 40 Minuten. Und dafür nutze ich jetzt gerne Telegram und da einfach auch zwischendurch Schritte zu zeigen, wie ist die Qualität, was gefällt mir, was ist gerade so los bei mir, was läuft hier gerade, und ich fand das einfach eine charmante Idee, das dahingehend so ein bisschen als zweite Informationsquelle auszulagern.
Genau, und wenn ihr da draußen nicht wisst, oh Gott, wie finde ich das Ding, werden wir das auch in dieser Podcast-Artikel einfach mit verlinken und dann könnt ihr ganz schnell in den Telegram-Kanal teilnehmen.
Ja, auch vielen Dank nochmal dafür dann.
Um auf YouTube dann halt wieder zurückzukommen. Du hast es schon so leicht anklingen lassen. Wo siehst du dich denn im nächsten Jahr mit deinem Kanal?
Ich werde den Kanal auf jeden Fall so weiter betreiben. Ich bin gerade in einem Entwicklungsprozess, wie genau das aussehen soll. Ich habe momentan sehr viel Spaß daran, Videos zu drehen, in denen ich nicht unbedingt ein Set vorstelle. Das mag jetzt vielleicht von der einen oder anderen erstmal klingen, oh Gott, schade, warum das denn nicht mehr? Aber diese Marketingtexte zum Beispiel machen mir halt unheimlich viel Spaß, darüber zu berichten, darüber Videos zu machen. Das ist für mich lustig, das ist cool, da kann ich so ein bisschen entertainen, das gefällt mir. Ich habe auch mein Setting dahingehend geändert jetzt, dass ich jetzt immer in der Kamera auch zu sehen bin. Das war in der Vergangenheit überhaupt nicht so. Ich möchte also schon persönlicher auftreten in meinen Videos, persönlicher wirken und ein bisschen mehr von mir, von meiner Art, von meiner Person zeigen und nicht unbedingt nur noch Sets vorstellen. Das wird natürlich nicht aufhören, ganz im Gegenteil. Aber ich werde mich wahrscheinlich auf größere Sets konzentrieren. Das habt ihr ja auch schon gemerkt. Das ist jetzt in letzter Zeit auch schon so, die da wirklich auch mehr Bauzeit beanspruchen. Dadurch schaffe ich auch nicht viel mehr als ein Set pro Woche dann wahrscheinlich vorzustellen. Um die Lücke eben einfach zu füllen, habe ich mich jetzt für die Werbetexte auch mit entschieden. Das macht mir einfach auch sehr viel Spaß. Also ich werde dahingehend auf jeden Fall weitergehen. Werde das Merchandise-Thema ausbauen und dann lasse ich mal die Sachen auf mich zukommen, was da so passiert. Auf jeden Fall möchte ich persönlicher als Mensch in den Mittelpunkt treten und nicht nur einfach die Produkte zeigen.
So, heute muss ich Stefan mal Bescheid sagen. Stefan, du darfst heute mal diesen Knopf da hinten drücken, wo Kreuzfeuer draufsteht.
Und dann drücke ich mal einen Knopf.
Und jetzt ist es wieder Zeit für unser Kreuzfeuer. 10 Fragen, 10 Antworten.
So, lieber Richard, wir nehmen dich heute ins Kreuzfeuer. Das heißt, wir fragen dich 10 Fragen und du kannst dazu 10 kurze Antworten geben.
Okay.
Gut, dann starten wir einfach. Klemmbausteine sind für dich?
Ein Ausgleich zum Alltag.
Sticker oder Print?
Unbedingt Print.
Technik oder Systemstein?
Die Kombination ist die perfekte Mischung.
Welchen Kanal hast du als letztes abonniert?
AstroTim.
Podcast oder Blog?
Blog.
Bubblehead oder Originalfigur?
Bubblehead, bitte gerne.
Set oder Mock?
Ein Set.
Lego oder Alternative?
Lego, wenn die Qualität sich wieder verbessert.
Einfache oder schwere Sets?
Auch da kommt's auf die Mischung an. Es darf nicht zu einfach sein.
Legostein oder Klemmbaustein?
Legostein.
Siehst du, hat doch gar nicht wehgetan.
Nee, das war okay. Außer eine Frage, die leicht überraschend kam.
Wir bedanken uns bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß mit uns.
Ja, durchaus. Ich danke auch für die Einladung. Es war sehr interessant, mein erster Podcast. Ich habe noch nie einen gehört. Jetzt war ich sogar schon mal in einem drin. Den werde ich mir dann wahrscheinlich auch mal selbst anhören.
Siehste. Und vielleicht bist du ja sogar nochmal dabei. Da wir auch ein Audioformat sind, fragen wir dich heute, möchtest du noch jemanden grüßen?
Diese klassischen Grüße, na, bin ich kein Mensch von. Ich möchte einfach meine gesamte Community grüßen. Wer das hier hört, hallo, ich bin auch hier unterwegs und vielen Dank, dass ihr einfach da seid und immer an meiner Seite steht, der Großteil und mich unterstützt und so viel guten Support mir hier bietet und mir gibt.
Dem ist nichts hinzuzufügen, also einfach mach weiter so, ne? So, liebe Klemmbaustein-Fans, jetzt seid ihr gefragt. Welche Themen interessieren euch am meisten? Schreibt uns eure Wünsche an unsere bekannte Mailadresse oder meldet euch über unsere Social-Media-Kanäle, kommentiert unter dem Podcast-Artikel. Wir freuen uns auf eure Anregung und hoffen, von euch zu hören.
Jo, also dann würde ich sagen, Ehre, wem Ehre gebührt, sagt Stefan sonst immer. Das letzte Wort hat natürlich unser Gast.
Ich wünsche mir einfach in Zukunft, dass die Community wieder mehr zusammenwächst, dass wir uns alle wieder lieb haben und es vielleicht doch irgendwann eine Kuschel-Community gibt und dass Kritik, die berechtigt ist, auch gesagt werden darf.
Jo, dann würde ich sagen, wir haben es für heute geschafft. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Vielleicht zur Untermalung baut ihr bei unserem Podcast ein wunderschönes Set auf. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Euer Lars.